Da kann sich doch kein Politiker mehr auf die Straße trauen. Dann hast du da Bürgerkrieg.
Aber nochmal, nach libertären Prämissen der Freiwilligkeit wäre diese Masseneinwanderung des letzten Jahrzehnts nicht zu einem Mini-Bruchteil allenfalls erfolgt. Die suchen ja jetzt nach Wegen, so einen Gesinnungstest da einzuführen.
Ja.
Der Sozialstaat ist die mit Abstand asozialste Erfindung, die Menschen je gemacht haben. Also bis zum letzten Ukrainer doch wohl mindestens.
Ne? Mindestens.
Bitte mal Sicherheit, vergesst doch mal diese Demokratie, das klappt ja sowieso nicht mehr.
Nun ist es endlich wieder soweit. Viel gute Laune und Heiterkeit. Donner, 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 Donnerstag. Donner, 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 Donnerstag. Nun ist endlich wieder soweit. Duett, Duett. Viel gute Laune und Heiterkeit. Politik ist nicht die Lösung, das ist allen klar. Der Staat ist das Problem. Wir singen Tralala und tanzen Hopsasa. Wir wollen die Theke sehen.
Wir wollen die Theke sehen. Wir wollen die Theke sehen.
Nun ist es endlich wieder soweit.
Das Regenduett.
Viel gute Laune und Heiterkeit.
Das Regenduett.
Donner, 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 Donnerstag. Donner, 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 Donnerstag. Nun ist endlich wieder soweit.
Das Regenduett.
Duett, viel gute Laune und Heiterkeit,
das Regenduett.
Schade mit dem Finish, das könnte besser sein.
Aber mit der Zeit würde ich es vermissen jetzt. Also inzwischen würde ich es vermissen, glaube ich.
Na gut. Oh.
Nun ist es endlich wieder soweit, viel gute Laune und Heiterkeit.
Herzlich willkommen zum Dachtheken-Duett, nach Ewigkeit mal wieder in der Stammbesetzung mit André Lichtschlag.
Man hat es womöglich hören können.
Und Martin Mocharsi.
Die Pause. Ja, war schon mal besser.
Ja, aber wir üben ja noch. Ne?
Ich dachte, ich hätte es jetzt inzwischen zum Vollprofi geschafft, aber die lange Auszeit,
ich habe ja
wieder rausgerissen.
Ich kann schon mal so viel ankündigen. Ich habe wieder ein paar neue Pfeile im Köcher. Also ich habe zwei Schlagerideen. Das kann sich nur noch um Jahre handeln, bis die dann fertig komponiert sind. Ne? Ich habe auch schon mal angeteasert hier meine Kollegen, die werden richtig gut, glaube ich. Ne?
Also wie viel, muss man ja wirklich sagen, muss man mal aus dem Nähkästchen plaudern, wie viele Jahre hast du Steuern sind Raub mit dir rumgeschleppt? Ne? Ich weiß, du hattest das ewige Zeiten vorab mal angekündigt und mir mal vorgesungen und das war immer super gut und dann muss man mal irgendwann produzieren.
Ja,
ne? Und
das war am 50. Geburtstag, wie lang ist der her?
Das weißt du wahrscheinlich besser als ich.
Wie alt bist du?
An meinem 50.
An deinem 50.
Echt?
Weißt du nicht mehr, das war an deinem 50. Geburtstag auf dieser Tennisanlage. Da habe ich euch doch meine Schlager mal so vorgestellt. Erinnerst du dich?
Ja.
Und da.
Da war das erste Mal.
Da habe ich euch das mal so vorgestellt.
Das erste Mal zum 50. Geburtstag. Ja, siehst du, das ist mehr als 7 Jahre her.
Ne? Ja, mehr als 7 Jahre her. Und vor 5 Jahren erst, ziemlich genau vor 5 Jahren, war ich bei Amazon in den Charts.
Ja, da war es ja dann schon produziert. Aber dann
war es
ja
schon produziert.
Dann haben wir wahrscheinlich mehr als 2 Jahre gebraucht.
Das hat mehr als 2 Jahre gedauert. Ne? Also bis ich den ganzen Text fertig hatte, bis das dann produziert war. Ich weiß noch, an meinem 45. Geburtstag, da war das Ding fertig, also da waren beide Lieder fertig komponiert, an meinem 40. Geburtstag, genau, an meinem 40. Geburtstag, der Michael Werner war dann da und da habe ich den mal so angequatscht, so, ja, hör mal, ich habe hier so Ideen, können wir da mal was machen und ein Jahr später war das dann, ja, wurde das dann released, ne? Ja, meine Damen und Herren.
Woran ich jetzt erkenne, ich hatte immer so grob gedacht, der Kerl ist 10 Jahre jünger als ich, dann sind es aber eher 11 oder 12 Jahre, ne?
Wer?
Du.
Ich bin so 11 oder 12 Jahre.
Wenn dein 40.
Jahre.
Erst um einiges nach meinem 50.
Du bist
war?
11 oder 12 Jahre älter als ich, so ungefähr. Ja, ja, so doch, das haut hin. Ja, ich bin jetzt 46 geworden.
Sisse?
Ja. Ja.
Ja, und ich 57.
Ja, siehste. Das sind
11 Jahre. Ja, gut. Ja, gut, war ja so falsch nicht.
Ja, so.
War ja wahrscheinlich mehr so ein grober. So ein grober Anhaltspunkt.
Ja, so ab 30. Ne? So
eine Dekade. Dekade ist eine Dekade.
Ich bin ja jetzt auch eine Dekade bei Eigentümlich frei.
Du bist eine Dekade schon dabei?
Ja, wir haben es. Ich habe es total verpennt.
Eine Dekade im Boot.
Das schreibe ich jetzt auch in meinem Artikel, der in der nächsten Ausgabe von Eigentümlich frei erscheint. Ich habe es auch total vergessen, weil lustigerweise mein Firmenjubiläum, das ist genau zwischen die beiden Festivals gefallen. Genau zwischen das Roland-Bader-Treffen und das Afuera-Fest. Das war am 1. Juli 2015. Und
beim Afuera-Fest wurde Carlos Gebauer, schönen Gruß, falls er das mal irgendwann sieht, interviewt und wurde auch nach Eigentümlich frei interviewt. Und da hat er gesagt, ja, im August jährt sich, dass André und Carlos sich kennengelernt haben zum 20. Mal. Das war damals witzigerweise in der legendären der FDP in Gummersbach. Oh. Diesem, wie hieß das Dings noch? Ja, im Institut halt, ne? Mhm. In Gummersbach, wo man damals noch libertäre Veranstaltungen gemacht hat, wo Hans-Hermann Hoppe war und viele andere.
Bei der FDP.
Bei der FDP damals. Man kann es sich heute nicht mehr vorstellen.
Nee.
Ja, und da haben tatsächlich Carlos und ich uns kennengelernt. Und der war ja dann fortan auch mit im Boot bei Eigentümlich frei. Das ist 20 Jahre her, bei dir 10 Jahre. Ja, wenn das kein Zufall ist, dass das so glatte Zahlen sind.
Synchronizität.
Ja,
das passt schon. Ne? Ja, meine Damen und Herren, so viel zum privaten Blablub. Wir haben Zuschriften bekommen. Und wie immer am Anfang dieser Sendung wollen wir diese Zuschriften kurz vortragen, um darauf einzugehen. Da haben wir zum Beispiel, hallo Martin, unser libertärer Stammtisch Mittelhessen findet inzwischen regelmäßig am dritten Mittwoch im Monat in einer Gaststätte in Gießen statt. Bitte gib die E-Mail-Adresse auf freigang@protonmail.com oder diesen Einladungslink für Telegram-Einblendung jetzt an Interessenten weiter oder veröffentliche sie, falls es da eine Liste gibt. Ja, das haben wir jetzt hiermit hoffentlich getan. Also der Link, der kommt dann auch nochmal in der Beschreibung vor. Ich würde gerne auch einmal zu eurem Stammtisch nach Grevenbruch kommen. Da das bei mir aber etwas planerischen Vorlauf bedeutet, gibt es da eine Regelmäßigkeit wie bei unserem, ja. Der Hinweis beim Dachtheken-Duett, morgen ist Stammtisch, ist für mich leider zu kurzfristig. Ja, so ist es. Ich sag's ja auch immer wieder, es ist in Grevenbruch immer der zweite Freitag im Monat. Das heißt, nächste Woche zum 12. September treffen wir uns da wieder. Und ich sag ja, hier beim letzten Stammtisch, da waren da 50 Leute, ne? Das war schon eine halbe EF-Konferenz.
Hammer.
Das war schon krass, ja. Also und ich sag mal so, die Anfragen, die werden ja nicht weniger und die Leute, die immer und immer wieder kommen, die ja, werden auch immer mehr und mehr. Es macht halt richtig, richtig Freude. Ne?
Und im nächsten Jahr kommt Horst Schlemmer zurück und damit wird Grevenbruch wieder in aller Munde sein. Das Grevenbrucher Tagblatt auf der einen Seite, Eigentümlich frei auf der anderen Seite. Ja, das wird eine Festivität und
ja, dann,
wird wahrscheinlich dem Stammtisch auch nicht schaden.
Nee, ich denke, dann werde ich auch umplanen müssen.
Der Schlemmertisch.
Dann werde ich wahrscheinlich tatsächlich, da kann ich geschlossene Gesellschaft machen. Wobei beim letzten Mal war es eigentlich auch so, dass der Laden eigentlich nur voll von uns war. Und dann war da noch so eine Skatgruppe für ältere Herren und wir. Das war sehr ulkig. Naja, wie dem auch sei. Kommen wir zum nächsten Vortrag. So, sehr geehrter Herr Mucharski, was sagt man denn als Libertärer dazu? Professor Sucharit Bhakti ab Minute 12:40. So, und dann kommt hier ein Videolink. Kann ich jetzt schlecht vorlesen. So, auf jeden Fall hat Sucharit Bhakti ein Statement abgegeben. So, Professor Maisfeld ist ja sicher recht weit links einzuordnen. Ich denke, da sind wir uns einig. Aber wie Bhakti es formuliert, auch wenn er als Professor lange Jahre verbeamteter Staatsdiener gewesen sein mag, klingt es doch plausibel. Der Kapitalismus gleich libertäre Fragezeichen ist eben durchaus nicht unbedingt der gute Mensch per se. Ich meine damit nicht den Gutmenschen neudeutscher Prägung, nur weil er den Libertarismus nach reiner Lehre der österreichischen Schule verwirklicht. Den Schutz derer, die eben aus vielfältigen denkbaren Gründen nicht mithalten können im ungehemmten Spiel der Kräfte des freien Marktes, leistet diesen selbstlosen Dienst denn selbstverständlich zwangsläufig der edle Kapitalist aus reinster mitmenschlicher Großherzigkeit, nur weil er Libertärer ist? Braucht es da nicht doch ein Korrektiv? Und ist es nicht längst an der Zeit, dass Libertäre in Weiterentwicklung der vor über 100 Jahren begründeten reinen Lehre erforschen, wer es denn leisten könnte, dieses Korrektiv, wenn es nun mal nicht der Staat sein soll? Herzliche Grüße. Ich wusste jetzt nicht, ob ich den Namen vorlesen darf. Ich tue es mal nicht, aber ich glaube, die Person, die uns das geschickt hat, wird das Schreiben ja sicherlich wiedererkennen. Ich glaube, wir haben das an dieser Stelle schon sehr, sehr, sehr häufig wiedergegeben. Die Anzahl derer, die wirklich hilfsbedürftig sind, ist erst einmal viel, viel geringer, als es den Anschein macht. Also von, ich sag mal, 5,4 Millionen oder 5,5 Millionen Beziehern von Bürgergeld sind ja sicherlich die allermeisten erwerbsfähig. So, und die Leute, die in Rente sind oder die krank sind, waren ja mal erwerbsfähig. So, und ich habe es, glaube ich, in einer meiner letzten Wortmeldungen, ich glaube Wochenstart oder Wochenausklang, ich weiß es nicht mehr, erwähnt. Also wir haben ja jetzt gerade wieder diese Diskussion, die da im Raume steht. Friedrich Merz stellt sich dahin und sagt, oh, wir haben über unsere Verhältnisse gelebt. Ja, das klingt ja jetzt immer wieder durch. Und da sage ich, ja, das haben wir. Und wie wir das haben. So, und dann wird natürlich immer wieder vorgetragen, ja, wir zahlen ja so und so viel, ich weiß nicht, es sind so um die knapp unter oder knapp über 50 Milliarden Euro für Bürgergeldempfänger. Das ist so die Zahl. 50 Milliarden plus minus. So, lustigerweise ist es so, dass wir uns ungefähr genauso viele staatlich Bedienstete leisten. Nämlich, ich glaube, auch 5,4 oder 5,5 Millionen. Mit dem Unterschied, dass uns diese Bediensteten, ob sie jetzt, weiß ich nicht, vielleicht auch für die Sozialkassen arbeiten oder so, uns insgesamt über 400 Milliarden kosten. Ich habe da mal so eine kleine Rechnung angestellt. Würden wir diese ganzen verbeamteten Personen einfach entlassen, so wie es Kollege Koll vorletztes Mal vorgeschlagen hat oder vorletztes Mal, würden wir erst einmal 400 Milliarden Euro einsparen. Die müssten dann natürlich alle Bürgergeld bekommen, würden also 50 Milliarden mehr Bürgergeld, also Ausgaben für Bürgergeld sein, was unterm Strich immer noch eine Ersparnis von 350 Milliarden Euro wäre. Und zusätzlich dazu bekämen wir unsere Freiheit, denn wir müssten uns an irgendwelche unsinnigen Regulierungen nicht mehr halten. Ja klar, sicherlich gibt's da Jobs, die dann immer noch gemacht werden müssen. Irgendwelche Leute, die sich um Sicherheit kümmern, irgendwelche Leute, die sich um die Straßen kümmern, irgendwelche Leute, die, ich weiß es nicht was, Schulen unterhalten. Das würde natürlich alles erst einmal privatisiert werden, aber wir wissen alle, in der Privatwirtschaft läuft alles viel, viel effizienter und viel, viel besser ab. So, und was jetzt die armen, schwachen, Hilfsbedürftigen angeht. Ja, das ist natürlich die Frage, die immer und immer wieder aufkommt und dadurch wird sie ja auch selbst erklärt. Natürlich ist der Libertäre an sich nicht ein guter Mensch. Es gibt mit Sicherheit auch unter Libertären ganz furchtbare Arschlöcher. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber es gibt tatsächlich auch gute Menschen unter Libertären. Und ich glaube, auch unter Nicht-Libertären gibt es ganz, ganz viele gute Menschen. Und ich kann aus Erfahrung sagen, diese eine Frage, ja, was passiert denn mit den Armen und Kranken und Schwachen und Hilfsbedürftigen? Das ist die Frage, die von 99,9% der Menschen gestellt wird, wenn man ihnen denn sagt, ja, das ist unsere Vorstellung von einem idealen Staat, nämlich gar kein Staat. Diese Leute, die meisten, die allermeisten Menschen machen sich schlichtweg Gedanken darüber, was mit diesen Leuten passiert. Und ich denke, wenn die Leute ein klein wenig mehr Geld in der Tasche hätten, dann wären sie auch deutlich mehr dazu bereit zu spenden, vielleicht eigene Initiativen zu ergreifen. Ich meine, wir sind in Deutschland trotz unserer hohen Steuer- und Abgabenlast, ich glaube, Spendenweltmeister. Ich weiß nicht, wie viele.
Ja, Spendenweltmeister sind wir nicht. Das sind die Amerikaner. Spenden ganz sicher nochmal wesentlich mehr. Aber selbst, du hast recht, sehe ich auch so. Jetzt haben wir, ich hatte das jetzt gar nicht mitgerechnet mit dem Brief. Müsste man wirklich mal nachschauen, wie viel wird in Deutschland pro Jahr gespendet, ne? Und da müsste man mal sehen, wie viel Bedürftige gibt's denn wirklich, ja, ne? Also bevor man überhaupt das Ganze abschafft und überhaupt jetzt hier unglaublich Produktivität freisetzt, unglaublich Wohlstand freisetzt, weil man dann sagen würde, okay, ihr schafft den, das ist ja die Frage, ihr schafft den Staat ab und was ist mit den Armen, ne? Wenn man das machen würde, würde halt der Wohlstand noch enorm steigen. Die Leute hätten viel mehr Geld in der Tasche, um zu spenden und so. Aber doch bevor das passiert, ist der Ist-Zustand schon so, dass ich bin davon überzeugt, dass das schon für die Ärmsten, für die, die sich wirklich nicht selbst helfen können, dass das jetzt sogar jetzt schon reichen würde. Ja, also die Leute wollen die stellen sich ja selber die Frage von Natur aus. Es hat es immer gegeben, Caritas hat es immer gegeben. Ja, das ist normalerweise eine ureigene Aufgabe der Kirche, die auch erfüllt hat. Selbst da wieder mit Spenden gefüttert. Und die Leute haben dafür immer gespendet. Wie gesagt, in Amerika wird noch viel mehr gespendet. Und natürlich würde auch noch viel mehr gespendet werden, wenn jeder wüsste, okay, da gibt es keinen Sozialstaat, der das in irgendeiner Form auch für die auffängt, die nun wirklich sich selber helfen könnten. Ja, was die allermeisten sind in unserem Sozialstaat, was das Ganze ja völlig pervertiert. Aber gut, privatisieren wir das, dann wird wirklich denen, die sich nicht selbst helfen können, geholfen. Und selbst denen da ist ja ein ganz anderer Anreiz dabei. Ja, wenn man persönlich jemandem etwas gibt und der persönlich sozusagen auch verpflichtet wird, vielleicht kann er sich ja doch selber helfen. Ja, vielleicht wird er doch dazu ermutigt, sich auf die eine oder andere Art selbst helfen zu können. Mhm. Das ist ja auch manchmal ein Prozess, der dazu durchlaufen ist. Ne? Und das ist wahrscheinlich in marktwirtschaftlichen Bedingungen, sind die Anreize dazu wesentlich höher gesetzt, als in diesem asozialen Sozialstaat, der sämtliche Eigeninitiative eben systematisch erlahmen lässt.
Ne? Man muss mal auch sagen, also ich glaube, es war ja im vorletzten Jahrhundert, im 19. Jahrhundert, die ersten, ich sag mal hier, Armenhäuser oder weiß ich nicht, Kinderheime und so weiter. Es waren zuweilen auch eben Privatleute, die dann gegründet haben, beispielsweise in Großbritannien. Da habe ich neulich erst so einen schönen Artikel gelesen über eine junge Dame oder das war keine junge Dame, es war ein junger Herr, der entsetzt war von dem Anblick der Straßenkinder auf den Straßen Londons, der dann da den müsste ich nochmal raussuchen, der dann da eben, wie gesagt, so ein Kinderheim gegründet hat und ja, das eben aus eigener Tasche finanziert hat, beziehungsweise dann seine reichen Freunde gefragt hat, ob sie denn da was beisteuern können. Also es geschieht sehr, sehr vieles aus privater Hand, wenn denn festgestellt wird, ja, da liegt etwas im Argen. Ja,
so übrigens, das war ja so ziemlich unmittelbar nach der Geburtsstunde des Kapitalismus, ja, solche Verhältnisse auf den Straßen. Ja, man muss immer dazu sagen, was war eigentlich vorher die Situation, ne? Weil die Leute immer denken, oh, dann ist ja Kapitalismus in England ausgebrochen, industrielle Revolution, da gab es diese armen Kinder auf den Straßen, ja, die sind vorher systematisch verhungert. Ja. Wir hatten riesige Hungersnöte in Europa, ja, und die sind dann eben nicht mehr verhungert dank Kapitalismus. Das war schon ein Riesenfortschritt und selbst dann haben Leute gesagt, okay, wir müssen doch jetzt hier noch was ändern, so geht's ja nicht weiter. Ja. Ne? Und dann hat auch der Kapitalismus dafür gesorgt, dass denen geholfen wurde, dann sind eben Armenhäuser gegründet worden. Da sind viele, viele Initiativen, auch Arbeiter-Selbsthilfe-Initiativen gekommen, ne? Bevor dann der Staat sich irgendwann eingemischt hat und hat gesagt, oh, die müssen wir jetzt alle abhängig machen von uns. Ne?
Genau.
Beziehungsweise Bismarck in Deutschland dann.
Ja, so war das dann halt. Ne? Ich glaube so das Problem hierzulande und wohl auch weltweit ist wohl, dass die Linken oder gerade so linksorientierte Menschen glauben, dass vor dem Kapitalismus wir alle gelebt hätten, wie es in so einem Landlustmagazin dargestellt wird. Alle hatten ihre Bauernhäuser und so weiter. Dem war ja mitnichten so, ne? Also es war schon ein elendiges Leben auf dem Land, ne? Also da hatte man dann eben seine 8, 9, 10 Kinder, von denen dann eben die Hälfte gestorben sind, ne? Das gibt es halt nicht mehr, ne? Ja, wie gesagt, das ist und bleibt unsere Antwort. Es braucht.
Das ist übrigens ja auch ein Grund, warum der Kapitalismus kam und dann dieser Jus-Balch kam, wie er, glaube ich, von Heinsohn dann genannt wurde, ne? Dieser Überschuss an jungen Leuten.
Ja.
Weil vorher, du hast recht, da hatten die Leute auch ihre 10 Kinder, die sind aber mehr als zur Hälfte gestorben. So, dann kam der Kapitalismus, kam dieser Aufschwung, kam diese Verbesserung der technischen Möglichkeiten, die Verbesserung der Gesundheit, die Verbesserung der Armenhilfe und so weiter und so fort. Dann ging das alles seinen Weg und auf einmal haben diese 10 Kinder überlebt, die Leute hatten. Ne? Und ja, und wohin gingen die dann? Dann hatten die wieder Kämpfe untereinander. Wie konnten die sich durchsetzen? Gerade auf dem Land, ne? Der eine erbt noch vielleicht den Hof oder lass mal zwei den Hof erben. So, und darüber sind die aber dann irgendwo, ja, was macht man dann? Ja, zur Not zieht man in den Krieg. Ne? Das ist halt immer so in Gesellschaften, hat damals Gunnar Heisensohn sehr schön rausgearbeitet, dass diese Gesellschaften zu Aggressivität neigen, nach außen dann eben auch oder nach innen und dann eben zu Gewalt und so weiter und so fort aufgrund dieses jungen Überschusses. Ne? Und ja, dann hat es dann irgendwann mal den Ersten Weltkrieg gegeben. Ne?
Ja. So, wie gesagt, das ist unsere Frage, die wir, das ist unsere Antwort auf die Frage, die ja doch recht häufig kommt, und wir bleiben dabei, möchte ich mal sagen. Es braucht diesen Staat nicht. Es braucht kein staatlich organisiertes Korrektiv, um sich in diesem Land um die Armen und Schwachen und Bedürftigen zu kümmern. Ganz im Gegenteil, wie gesagt, wir vergleichen das nochmal. Ich meine, ist es jetzt, ne? grober Vergleich, 400 Milliarden Personalkosten, 50 Milliarden für Hartz-IV-Empfänger.
Also ich würde sagen, es ist nicht nur, dass es das nicht braucht. Der Sozialstaat ist die mit Abstand asozialste Erfindung, die Menschen je gemacht haben im sozialen Bereich. Es ist wirklich das Gegenteil von sozial. Mhm. Es wird asoziales Verhalten wird gefördert im höchsten Maße.
Absolut, absolut. Ja. Ne? So, und dann eine sehr interessante.
Und zwar auf beiden Seiten, um das nochmal zu sagen. Na klar, den einen natürlich. Wird genommen, den Produktiven wird genommen und den Unproduktiven fürs Nichtstun wird was gegeben. Ja. Also asozialer geht's eigentlich
nicht. Und die werden dann eben auch noch in diese Abhängigkeitsspirale
getrieben. In diese Abhängigkeitsspirale getrieben.
So, ja, genau. Und man weiß ja auch, so ich glaube, die allermeisten Menschen neigen ja dazu, sich um sich selbst kümmern zu möchten. Also man neigt ja dazu, etwas von Wert zu schaffen. Nicht alle, mit Sicherheit nicht jeder. So, aber ich glaube, so der eine oder andere, der, weiß ich nicht, ein Handwerk beherrscht und, weiß ich nicht, vielleicht gut schweißen kann oder gut Stränke bauen kann, der ist ja schon so ein Stück weit stolz auf das, was er da produziert. Ja, selbst eine, ich weiß nicht, eine Putzfrau, die es hinkriegt, eine Drecksbude wieder herzurichten, dass man darin leben kann, wird ja auch irgendwie so ein Stück weit stolz darauf haben oder so ein Teil ihres Selbstwertes daraus ziehen, was sie denn da geleistet hat. Also Leistung bringen fördert ja das Selbstwertgefühl. Und wenn man Leute eben, wie gesagt, in so eine Abhängigkeit bringt und ihnen diesen Leistungsgedanken quasi abkastriert, das ist kein schönes Leben. Kann ich mir nicht vorstellen, ja. Ja, fahren wir aber mal fort. So, da habe ich eine Zuschrift bekommen. Hallo Dachtig. Ah ja, richtig, genau, das war die. Ich hatte dir davon erzählt. Hallo Dachtig-Duett. Zuerst einmal danke für eure gute Arbeit. Ich schreibe euch bezüglich des letzten Podcasts, also des vorletzten wahrscheinlich schon, oder war das der letzte? Ah ja, genau. Und des letzten Podcasts und meinen Gedanken zum Verhältnis von Libertären zu Rechten beziehungsweise dem rechten Vorfeld und Schnellroder. Wie das Vorfeld zu euch bzw. Milei steht, haben sie in einem ihrer letzten Podcasts ab Minute 34 recht deutlich gemacht. Hier der entsprechende Link. Oh, den habe ich jetzt leider nicht an den Herrn Koll weitergeleitet. Mache ich vielleicht später noch. Ich selbst sehe mich als Wanderer zwischen den Welten, weil ich mich sowohl von Aussagen von Benedikt Kaiser als auch von euch angegriffen fühle. Denen habe ich
angesprochen, übrigens, meint er wahrscheinlich, oder?
Möglicherweise.
Keinen Sinn.
Denen habe ich übrigens auch eine E-Mail geschrieben. Aber kurz zu meiner Person, damit ihr meine Takes besser einordnen könnt. Seit ich mich Mitte der 90er für Politik interessiere, bin ich dezidiert rechts, allerdings schon immer mit starken freiheitlichen Einfärbungen. Daran hat sich seitdem auch nichts geändert. Was sich aber die letzten Jahre, spätestens seit Corona, massiv verändert hat, ist mein Verhältnis zum Staat und individueller Freiheit. Die Lektüre von Die Ära Milei und Libertarismus richtig verstehen waren hier für mich sehr wertvoll, weshalb ich mich inzwischen als rechtslibertär oder nationalliberaler bezeichnen würde. Aber nun zu Schnellroder, eigentümlich frei, und meine Haltung zu beiden. Schnellroder blendet für mein Dafürhalten das Individuum zu sehr aus, während ihr das deutsche Volk zu sehr ausblendet. Wie im Podcast erwähnt, ist es euch egal, ob Millionen Araber einwandern, Hauptsache, sie arbeiten was und machen ihr Ding. Christian hat da als Beispiel die mexikanischen Gärtner in den USA erwähnt, aber das lässt sich nicht auf Deutschland übertragen. Das deutsche Volk ist nämlich nicht nur eine Werte, sondern eine Abstammungsgemeinschaft, die es meiner Meinung nach zu erhalten gilt. Das ist auch die Gretchenfrage, die ich vielen AfD-Lern stelle. Okay, ihr seid gegen Millionen arabische muslimische Einwanderer, aber wäre es für euch denn okay, wenn das alles keine Moslems, sondern Christen wären, die sich gerne mal ein Schweinenackensteak grillen? Wenn die Antwort ja lautet, ist die Konsequenz trotzdem der Bevölkerungsaustausch und deshalb abzulehnen. Im Umkehrschluss wäre dann die Gretchenfrage, die von Christian aus dem Podcast: Was ist dir lieber, Ethnostaat oder Sozialismus-Diktatur oder Multikulti in Freiheit? Ich denke, beides ist miteinander vereinbar. Ich würde politisch so handeln wie eine Membran, quasi das Beste aus beiden Welten verbinden. Starke individuelle Freiheit für den Einzelnen nach innen, die meiner Meinung nach nur mit einem möglichst homogenen Volk gewährleistet werden kann, bei dem das Zusammenleben nicht jeden Tag neu verhandelt werden muss, und einer starken, autoritären, diskriminierenden Haltung nach außen, um dieses Volk zum Beispiel durch strenge Quoten und Einbürgerungsraten zu schützen. Generell würde mich das Thema Freiheit, Liberalismus von rechts bzw. dessen Unterschiede und Gemeinsamkeiten sehr interessieren. Vielleicht schafft ihr es ja mal, Benedikt Kaiser oder einen anderen Vertreter aus dem Vorfeld in den Podcast einzuladen. Das wäre bestimmt eine spaßige Debatte. Oh ja, ich glaube, das wäre Mord und Totschlag, glaube ich.
Das weiß ich jetzt nicht, würde ja, ich einfach unterstellen.
Aber ich du weißt, was ich meine. Ja, ich glaube, wir haben auch schon an anderer Stelle über dieses Phänomen Migration, Zuwanderung und so weiter gesprochen. Es ist natürlich so, man ist als Libertärer natürlich auch nicht nur Libertärer, man ist natürlich auch, so wie ich das beispielsweise bin, sehr, sehr heimatverbunden. So, andererseits muss ich auch sagen, mit dieser Heimatverbundenheit geht ja auch einher, dass ich mit den Leuten leben muss, die hier auch dazugehören, die auch zur Abstammungsgesellschaft gehören. Und das sind zuweilen eben echt geisteskranke Linke. So, von denen ich mich gerne absondern würde, mit denen ich nichts zu tun haben möchte. Das mag jetzt mein Schicksal sein, dass ich mit diesen Leuten eine gemeinsame Abstammung habe, aber ich möchte es mit diesen, also ich möchte mit diesen Menschen dieses Schlages, obwohl sie denn meine, ich sag mal, meine Gene im weitesten Sinne in sich tragen, mir vielleicht optisch ähnlich sehen. Ich möchte mit diesen Menschen aufgrund ihrer Haltung, aufgrund ihrer Einstellung nichts, aber auch wirklich gar nichts zu tun haben. Ja, auch wenn sie zu meinem Volk gehören. So, andererseits ist es so, dass ich mich mit Menschen, egal welcher Haarfarbe oder welche Haarfarbe oder Hautfarbe sie haben, welches Geschlecht sie haben, wenn diese Leute d'accord mit mir gehen, wie ich die Welt sehe, marktwirtschaftlich orientiert, freiheitlich orientiert sind, wenn die sagen, lass mich in Ruhe, mach du deinen Scheiß, ich mach meinen Scheiß, dann komme ich mit denen einfach besser klar. Dann möchte ich mit diesen Leuten einfach eine Gesellschaft bilden. So, andererseits muss man natürlich auch sagen, dass wir hier in Deutschland vermutlich schon irgendwo unter, ja, ich sag mal, den Umerziehungsmaßnahmen der letzten, ja, 100 Jahre leiden. Ja, also es fing ja irgendwann einmal an mit diesem Sozialstaat. So, und ich glaube, ja, da ist ganz viel Geisteskrankheit, die erst einmal kuriert werden muss hierzulande. Aber wie gesagt, ich kann das schon verstehen. Ich kann schon verstehen, dass das Leute, ich meine, der Schlomo hat das ja auch sehr, sehr schön erklärt in seinem Video, dass er da mit dem Panzer, also in dem Interview, das er da mit dem Panzer geführt hat, beziehungsweise der Panzer mit dem Schlomo, er hat ja schon beschrieben, ja, also diese Eigenart, das Wesen des Volkes, ja, das würde halt irgendwo auch verschwinden, wenn denn jetzt wirklich hier, keine Ahnung, 50% Zuwanderer dazu kämen, ja. Das mag ja durchaus sein. Und ich kann auch verstehen, dass man das aus, ja, Gründen erhalten möchte. Und ich denke, wenn wir denn ohne diese, wie soll ich sagen, ohne diese staatlichen Strukturen es schaffen würden, eine Gesellschaft aufzubauen, dann würde sich so etwas von, ja, ich sag mal, alleine bilden. So, und da muss man jetzt auch nochmal dazu sagen, ich meine, wenn wir mal so ein paar Jahre zurückdenken, 150 Jahre, ne, also noch vor der Reichsgründung, ja, also noch vor der Etablierung des Zweiten Deutschen Reiches war das, ne? So, 1871, ne? Das waren hier ganz viele Kleinstaaten. Also ich weiß nicht, ob dieser, ich bin jetzt kein Historiker, aber da hatten die Leute halt eben, wie gesagt, ganz viele kleinere Staaten, ein Flickenteppich nannte man das ja so. Liechtenstein ist der einzige Staat, der davon noch übrig ist. Und ich weiß nicht, ob sich die Liechtensteiner jetzt so sehr als Deutsche verstehen oder eben als Liechtensteiner. So, und da gab es halt ganz, ganz viel, ja, also ganz viele kleine Flickenteppiche. Und dieser zentralistische deutsche Gedanke, der ist so alt, so furchtbar alt ist der ja gar nicht. Also Abstammung hin oder her. So, und ich meine, früher war das ja, ich glaube, ganz, ganz früher, also wirklich noch im 19. Jahrhundert, ich glaube, da war das ja schon ein Drama, wenn man, ich weiß nicht, mit irgendwelchen Leuten sich da verheiratet hat, die drei Dörfer weiter gewohnt haben, ja. Das ist dasselbe Denken. Heute ist das halt passé, ja. So, heute ne, heiratet der Münchner die Hamburgerin und das ist dann, da kommen alle klar mit, ne. So, und wie gesagt, ja, ich weiß, sag du vielleicht noch was dazu?
Der Autor, der uns das geschrieben hat, der sagt ja, er wäre irgendwie beiden verbunden, libertär, ja. Und dann wäre er irgendwie hier rechts und Volk und Staat und so weiter. Also ich weiß nicht, ob ihm das ganz klar ist. Also libertär sind eigentlich immer die Spielregeln. Da kommt es eigentlich nur drauf an, alles, was ich so, keiner ist nur libertär. Jeder hat auch irgendwas anderes, hat einen religiösen Hintergrund, denkt vielleicht wie er hier über Volk nach oder hat irgendwelche anderen Dinge im Kopf oder so, weil man auch gewisse, das mit gewissen Werten immer füllt, ja. Das ist ja ganz klar. Nur libertär sind die Spielregeln. Libertär oder Staat, das schließt sich eben gegeneinander aus. Das eine ist eben Zwang. Und das andere ist Freiwilligkeit. Mhm. Ja, und wenn man das mit Freiwilligkeit macht, dann kann man das natürlich mit irgendwas anderem verbinden. Mhm. Und jetzt muss ich halt zweimal schlucken bei dem Brief. An der einen Stelle, wo er dann sagt, ja, irgendwie fand er das nicht ganz korrekt, wenn die Amerikaner einen mexikanischen Menschen haben, der seinen Garten macht. Mhm. Ja, also das ist aber freiwillig. Mhm. Der Amerikaner hat offenbar eine andere Vorstellung. Der muss nicht einen reinrassigen Gärtner haben oder so. Müsste ich jetzt auch nicht haben. Ja? Wenn ich einen Gärtner haben will, je nachdem, was für ein Anwesen, in Amerika sind die teilweise auf dem Land ein bisschen größer, die Anwesen, dann hat man dann einen Gärtner. Das wäre mir völlig egal, wo der herkommt. Ja, da wäre mir völlig Pumpe. Das kann auch von mir aus in unseren Breiten auch, der kann auch ein Muslim sein. Wo ist denn das Problem überhaupt? Ja? Wenn er das will, dann soll er den nicht anstellen. Aber er soll mich gefälligst nicht dazu zwingen, diesen mexikanischen Gärtner nicht einstellen zu dürfen. Das ist eine Frechheit, das verbitte ich mir. Und dann soll er sich nicht libertär nennen. Ja, das ist eigentlich ganz, ganz einfach. Wenn er das, ja, vielleicht habe ich das auch falsch verstanden, vielleicht ist er wirklich libertär, ja, vielleicht hat er das, dann hat er sich hier ein bisschen möglicherweise unglücklich ausgedrückt. Aber das kann man eben nicht sein. Ja, er kann durchaus seine Ziele haben, aber im freiwilligen Miteinander. Ich sag mal, wo eine Nachfrage danach ist, ein ethnisch homogenes Dorf zu gründen oder so, wäre das ja gar kein Problem. Das würde entstehen. Das sind, glaube ich, auch die Dinge, die der Kra jetzt so ein bisschen mal anspricht.
Ich glaube, in Schnellroda hat man das auch begriffen.
Also man kann, ja, teilweise vielleicht auch in Schnellroda begriffen, also man kann das eben miteinander sowas angehen, warum auch nicht, ja, wenn die Nachfrage danach besteht, aber gefälligst bitte nicht mit Zwang. Und das andere war, wo er dann zum Schluss irgendwas von Quoten gesagt hat, also bitte, will er mir dann wieder vorschreiben, wie viel Quote ich bekomme für meinen Gärtner und so weiter, bitte, das verbitte ich mir auch, ja. Also eine absolute Frechheit, hier mit Gewalt zu kommen. Wenn er soll das mit seinen Leuten durchziehen und vielleicht bin ich ja sogar dabei an irgendeiner Stelle, wenn mir das gefällt, ja. Aber das ist eben die Frage. Man kann eben da an der Stelle nicht gleichzeitig libertär und nicht libertär sein. Man kann es sein, aber dann darf man nicht mit Quoten kommen und nicht sagen, ich habe aber was dagegen, wenn der den mexikanischen Gärtner einstellt. Ja, das ist übergriffig und das geht nicht. Kann er machen, aber dann soll er sagen, okay, dann bin ich halt nicht libertär.
Also ich denke, was uns Libertäre, die wirklich, ich sag mal, vordergründig libertär sind und dann eher hintergründig vielleicht rechts oder sowas, wir sagen ja auch ganz klar, von uns aus kann es auch die kommunistische Kommune Berlin geben. Das wäre uns absolut recht. Also wenn sich diese ganzen linken, grünen, was weiß ich, violetten Kommunisten zusammentun und ihr kommunistisches, Tralafitti-Land da gründen wollen, dann ist mir das recht. Dann habe ich mit diesen Leuten dann nie wieder was zu tun. Ja, ich weiß es nicht. Die können dann eine Mauer um sich herum bauen oder ich baue
oder
eine Mauer
nicht,
um mich
genau,
oder auch nicht.
Wir.
Ist mir völlig egal, völlig Wumpe, obwohl sie denn dann doch zu meiner Abstammungsgemeinschaft gehören. Ich werde dann mit diesen Leuten nichts zu tun haben. Das finde ich toll. Und diese Leute werden mit mir nichts zu tun haben. Und ich werde gucken, dass ich in irgendeiner Art und Weise, in irgendeiner Gemeinschaft unterkomme, in der ich mich dann wohlfühle, in der dann die Regeln gelten, die ich dann bevorzuge. So, das wird dann irgendwann in naher Zukunft wohl Grevenbruch sein, wenn wir dann da die libertäre Diaspora gegründet haben, wo dann der freie Markt herrscht. Und ja, wir haben auch Ausländer auf dem Stammtisch.
Aber nochmal, nach libertären Prämissen der Freiwilligkeit wäre diese Masseneinwanderung des letzten Jahrzehnts
die wäre nicht
möglich. Nicht zu einem Mini-Bruchteil allenfalls erfolgt, weil die Leute sind nochmal, die sind alle nicht hier wegen dem Wetter und wegen der schönen deutschen Sprache, die sind wegen der Anzugskraft des Sozialstaates hier und sind auch genau deswegen hierher gelockt worden mit diesen Mitteln, ja. Und da sagen Libertäre eben, diese Mittel sind das Problem, dass wir dafür bezahlen müssen, dass die kommen. Und das ist die Frechheit, ja. Und das, wenn er das vielleicht auch erkennt, dann sieht er, dass das schon ein gewisses Miteinander ist in den Zielen.
Ja
stimmt. Ne? Aber man muss eben bei den Mitteln darauf achten, womit man arbeitet.
Ja. So, und ich wollte auch gerade sagen, es ist für mich auch vollkommen okay, wenn mein Italiener tatsächlich Italiener ist und nicht eben, ja. Bayer. Ne? Ja, wie dem auch sei. Also das ist echt so eine never-ending Story. Vielleicht sollten wir uns wirklich mal jemanden...
Ja, eben. Und das ist aber, das ist tatsächlich, wenn er jetzt davon träumt, von dieser ethnischen Homogenität, ne? Ich wage mal die These, 90% seiner ethnisch homogenen Volksgenossen wollen das eben nicht. Hm. Er mag ja diesen Spleen haben, aber 90% der Leute kommen durchaus damit zurecht, ab und zu auch mal zum Italiener oder zum Griechen gehen zu können, ja, und auch zum Türken.
Ja, ja, stimmt, ja. Wie gesagt, eine never-ending Story, vielleicht sollten wir uns wirklich mal jemanden dazu holen, der, weiß ich nicht, das mit uns durchdiskutiert auf der Couch. Können wir ja mal drüber nachdenken.
Dazu muss man ja nochmal sagen, jetzt hier dieses, man hört das ja ab und zu mal, sprecht doch mal mit Stellroda, haben wir ja alles gemacht. Mein Gott, das ist jetzt, ich weiß nicht, ein oder zwei Jahrzehnte her, hat man ja durchaus Gespräche miteinander geführt. Es gibt ja, glaube ich, noch irgendwo im Internet nachzulesen, längere Briefwechsel zwischen mir und Ellen Kositzer. Ich war Kubitschek, glaube ich, war auch mal dabei. Also man hat sich ja ausgetauscht, um dann am Ende festzustellen, dass die auch am Ende wieder den Staat wollen, um das Volk umzuerziehen, also weil sie ihre Opern brauchen. Also die haben dann tatsächlich nach allem, wenn man sich austauscht, mit sehr tief sind wir gegangen. Und am Schluss kam dann, nee, aber die Oper muss schon subventioniert werden, weil die ist ja gut. Ne? Aber andere Musik nicht. Ja gut, also da sind dann halt die Grundlagen auch nicht da. Ne? Deswegen, aber trotzdem, aber andererseits möchte ich aber auch nochmal eins sagen. Wir sind inzwischen in einer Situation in Deutschland, da kommen wir ja gleich auch nochmal drauf zu sprechen, wo hier, das habe ich ja auch schon letzte Woche auf der Couch gesagt, wo ein Totalitarismus droht. Ein Totalitarismus der Etablierten gegen die Oppositionellen in diesem Lande. Und die Oppositionellen sind wir eben alle. Das ist auch Schnellroda, das sind wir. Und deswegen würde ich schon dafür plädieren, dass wir hier keinen Kleinkrieg mit denen anfangen. Ja, also insofern, ich sage auch immer, ich achte die Leistung von Götz Kubitschek sehr. Ja, also was er da aufgebaut hat unter schwierigsten Umständen, ist bewundernswert. Ja, auch wenn er möglicherweise völlig andere Ziele hat, als wir die haben. Ja, aber man muss sich da nicht bekämpfen, überhaupt nicht. Und ganz im Gegenteil, gerade in der Situation, wenn die Bedrohung so groß ist, sollte man alle Energie darauf verwenden, sozusagen für unsere Ziele einzutreten und zu erkennen, wer momentan der stärkste Gegner ist. Und der stärkste Gegner oder überhaupt unser Hauptziel ist eben, diesen übergriffigen Staat in die Schranken zu weisen.
Die Super-Etatisten.
Die Super-Etatisten.
Ja.
Und das ist im Moment nicht Schnellroda. Natürlich trachten die danach, selbst an der Regierung zu sein. Und dann wären die natürlich unsere Hauptgegner. Das muss man auch mal ganz klar sagen.
Klar. Ne?
Aber im Moment ist es nicht. Und deswegen bin ich nicht dafür, die Energie da reinzustecken, jetzt hier irgendwie mit denen einen Kleinkrieg anzufangen. Das auf keinen Fall. Ja. Im Gegenteil, mein Gott, macht halt jeder sein Ding und vielleicht sind die auch nützlich dabei, diese im Moment sehr übergriffigen Gegner, die wir haben, in die Schranken zu weisen.
Du sprichst wahrscheinlich gerade darauf an, um mal zum inhaltlichen Teil zu kommen, nach fast 40 Minuten. Ja, wir haben ja auch noch ein paar Themen mitgebracht. Ja, und was uns heute früh alle wahrscheinlich ganz, ganz tief geschockt hat, das waren die aktuellen Umfrageergebnisse von Infratest DIMAP für MDR aus Sachsen-Anhalt. Da steht die AfD bei sagenhaften 39% und hat mal eben die CDU hinter sich gelassen. Es war vor wenigen Monaten, vor nicht einmal 3 Monaten, die letzte Umfrage, die da erhoben worden ist, stand die AfD noch bei 30%, während die CDU noch bei 34% stand. Also die CDU führte mit 4%. Jetzt führt die AfD mit 39% vor 27% für die CDU. Also da hat sich in sehr, sehr kurzer Zeit sehr, sehr viel getan. Und ich könnte mir vorstellen, du hast es ja schon ansatzweise skizziert, dass da jetzt die Alarmglocken läuten. Ich meine, die läuten die ganze Zeit, aber jetzt kommt so langsam noch so ein bisschen Pipi in der Hose dazu und Panik und jetzt muss gehandelt werden.
Ich glaube nicht, dass es Zufall ist, dass am gleichen Tag jetzt wieder ganz massiv danach gerufen wird, das AfD-Verbotsverfahren endlich anzustoßen.
Ne? Ja. Grüne laden zu Gespräch über AfD-Verbot.
Also Grüne, die in Sachsen-Anhalt, muss man immer dazu sagen, bei 3% liegen, wollen die 39% Partei verbieten. Und Trotzdem ist es in deren Augen logisch, weil die sagen, ja, gerade jetzt, die Demokraten sind nur noch bei 3%, gerade jetzt, wir haben doch diese Situation schon gehabt, so denken die. Wir haben das doch schon gehabt, erinnert euch doch mal, 30er Jahre, die Demokraten, teilweise lagen die im Nullkommabereich, waren total zersplittert und die Nazis stiegen auf und waren schon über 30%. Hätte man die damals doch verboten, jetzt werden wir das nicht mehr mit uns machen lassen, jetzt werden wir sie verbieten. So sind die alle drauf und meine These ist, die werden das durchziehen. Die werden jetzt zusammen mit der Union, werden die zwei ultralinke Verfassungsrichter wählen.
Ja.
Die Union kann gar nicht mehr anders, die sind jetzt dabei. Es wird, haben wir ja letztens auch schon gesagt, ne, die werden das so lange wie möglich den Namen noch geheim halten. Irgendwie kurz vor Schluss, damit keine große Diskussion mehr entstehen kann, werden die dann preisgegeben und dann durchgeboxt. So, dann ist das die Mehrheit im Verfassungsgericht endgültig gesichert. Die ist aber ohnehin schon gesichert. Ich bin davon überzeugt, die würden alles durchwinken schon jetzt.
Klar.
Dann werden die wahrscheinlich jeden Tag Kampagne machen bis zu diesen Landtagswahlen, dem Verfassungsgericht klar machen, also die werden erstmal den Antrag stellen. Die CDU ist viel zu feige, da Nein zu sagen. Die Union, die wird das mitmachen. Dann wird der Antrag gestellt, dann läuft diese Maschine und normalerweise läuft das jahrelang in früheren Verbotsverfahren, NPD, damals Sozialistische Reichspartei, KPD, was es alles schon gegeben hat. Das ist eine Sache von eher einem Jahrzehnt dann gewesen. Das werden die jetzt verkürzen. Das wird ein Eilverfahren sein. Die Demokratie ist ja schließlich bedroht. Unsere akut. Demokratie. Unsere akut. Demokratie akut ist bedroht. Akut bedroht. Und die werden das wahrscheinlich innerhalb von weniger als einem Jahr vor diesen Wahlen, werden die das noch durchboxen und wir werden die AfD verboten haben und im Anschluss daran werden auch die können gar nicht anders, als die Reste von Meinungsfreiheit, die hier noch bestehen, dann auch verboten werden. Das ist das Szenario, was uns jetzt droht, muss man mal ganz klar sagen.
Das ist die Angst, die du hast.
Ach, weißt du, was heißt Angst? Ich meine, erstmal ist die Zukunft nicht vorgezeichnet.
Ja,
es kann natürlich dann, wer weiß denn, was dann passiert in so einem Umfeld? Ja? Das weiß ja keiner.
Ja.
Dazu muss man sagen, ja, da muss halt jeder selbst gucken, wie er dann mit so einer Situation klarkommt. Ne? Aber du hast recht, möglicherweise werden wir dann nicht mehr hier so sitzen können in der Form.
Ne? Nee,
jedenfalls
dann,
nicht auf YouTube.
Dann wird es uns hier nicht mehr geben. Ja, dann weiß ich nicht, dann mache ich eine Pommesbude
auf. Ja, sowas in der Richtung. Ne?
Das wird dann tatsächlich das Ende sein, wenn die das denn machen sollten. Also das ist,
da darf man keinen Zweifel haben.
Ich sag mal, ja. Das, was du jetzt skizzierst, das ist mit Sicherheit das Worst Case, das da kommen kann. Da will ich dir ja gar nicht in Abrede stellen. Aber ich denke dann halt auch immer, ja, die Dinge kommen ja meistens anders und zweitens, als man denkt, ne? Mag sein, dass das passiert. Ich habe aber immer noch sogar große Zweifel, dass das kommen wird, weil wie gesagt, es scheitert bei mir schon überhaupt an dem Verbotsantrag. Der Verbotsantrag, der muss ja mit Stimmen der CDU durchgewunken werden. Wird nicht.
Oder die werden,
Die
werden das so auf die Spitze treiben, das Thema, dass die CDU damit die Koalition in Frage stellt, wenn die da nicht mitmachen.
Ja, so, und ich denke mal, ich weiß es nicht, also ich traue ja der CDU nicht wirklich allzu viel zu. Also ne, der Eindruck soll hier gar nicht entstehen, dass ich die für besonders klug halte, die da in der CDU sind, sonst wären sie nicht in der CDU. Aber ich glaube so ganz allmählich, und das wird wahrscheinlich auch jetzt innerhalb der CDU die Runde machen, denen ist schon klar, wie sich die Republik dann verändern werden würde. Und zwar nicht zu ihren Gunsten. Die CDU müsste...
Das ist denen nicht klar.
Ich denke schon, dass es da sehr, sehr viele sehr...
Die sind ja bei unserer Demokratie mit dabei.
Ja,
sie erhoffen sich ja, dass die Leute dann zu weit über die Hälfte sie wählen werden, notgedrungen, AfD mehr da
ist. Nein, das wird ja nicht passieren. Das wird ja, das ist denen auch schon sehr, sehr klar. Das ist denen sehr, sehr klar. Das realistischste Szenario, also das eigentlich sichere Szenario ist ja das, dass von den AfD-Wählern garantiert keiner mehr die etablierten Parteien wählen wird. Dann haben wir hier eine Bundestagswahl, da gehen dann halt nur noch 50% der Leute wählen. So, und dann haben wir einen riesengroßen Anteil an Nichtwählern oder vielleicht Wählern, die dann irgendwelche sonstigen Parteien wählen. Tatsache ist, es werden nicht die etablierten Parteien die Stimmen wiederbekommen und schon mal gar nicht nach so einem Move. Also schon mal gar nicht, wenn die CDU da mitmacht, wird die CDU nicht eine einzige Stimme aus dem AfD-Lager bekommen, dann ist der Drops gelutscht. Dann haben wir ein Kräfteverhältnis, das kann man jetzt sehr, sehr gut ablesen. Du hast die CDU bei, weiß ich nicht, 26% und dann hast du die Vereinte Linke, die sind dann insgesamt bei, ich weiß, insgesamt bei 40%. Und das wird das Kräfteverhältnis sein. Das wird das Kräfte.
Die 25, CDU ist 40. doch längst bei der Vereinten Linken dabei. Das ist doch nur noch eine Soße. Das ist doch gar kein Unterschied mehr. Die sind ja weiter dabei. Das ist denen scheißegal, wo da irgendwas wer gegen wen ist.
Moment. Es geht
Hauptsache hier, Demokratie
geht,
wird
nein,
gemeinsam.
Nein. Es geht auch in der CDU um Machtoptionen. Ja, die möchten ja auch regieren. Die möchten ja auch die Pöstchen.
Ja, so, wenn das du geht jetzt, doch reihum. Nein, das geht doch seit Jahrzehnten reihum.
Ja, richtig.
Es geht seit Jahrzehnten ein bisschen reihum. Man ist schön dabei.
Ja,
die Verfassungsgerichtsposten werden doch gemeinsam besetzt und so weiter.
Ja.
Alle anderen Posten im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und so weiter. Überall, wo es was zu verteilen gibt, wird gemeinsam kassiert. Das läuft doch weiter.
Nein, das läuft dann eben nicht weiter, weil du hast dann 40%, 25%. Dann hast du einen linken Block und die CDU hat dann genau null Machtoptionen. Die CDU ist dann die ewige Opposition.
Die machen doch jetzt schon mit den Linken auch.
Ja, warum sollte da? Ja, aber du musst mal überlegen, was wollen denn die Linken? Was wollen denn die SPDler? Was wollen die Grünen? Wollen die mit der CDU koalieren? Ich glaube doch eher, dass Linke, Grüne und SPD sich dann denken, ja komm, wenn die AfD weg ist, dann haben wir hier unseren linken Block und der ist dann unangreifbar. Wir koalieren einfach immer und immer wieder miteinander. Ja, und da wird wahrscheinlich hier wieder so eine SPD-grüne Regierung möglich sein, dann vielleicht mal eine SPD-linken Regierung.
Ich meine, dass der Staat
aber dann... Aber kein Schwein, keiner von diesen drei Parteien wird dann sagen... Ach komm, lass doch mal mit der CDU zusammen machen.
Ja, da wird keiner drauf kommen. Ist doch sowieso kein Zweifel, ein Staat, der eine 30% bundesweit Partei oder dann vielleicht jetzt 25% im Moment bundesweit Partei und eine 40% im Osten Partei, der die verbietet, dass das natürlich schon wesentlich mehr ein tendenziell wirklich kommunistischer Staat ist, im Gegensatz zu unserer halbkommunistischen Demokratie, die wir im Moment noch haben. Das ist ja sowieso klar. Ja, aber offenbar ist, ich meine, die CDU war im Osten auch eine Blockpartei, die sind da alle, die waren immer dabei. Dann haben sie hier dieselbe Rolle wieder. Es ist ungefähr, es ist tatsächlich eine ähnliche Rolle wie in der DDR.
Ja, aber die dann wie schon gesagt, also ich könnte mir vorstellen und ich denke schon, dass das bei dem einen oder anderen CDUler und auch wahrscheinlich unter den CDU-Strategen, da wird das angekommen sein, welches
dann
Spiel hier
gerade
läuft.
Man aber längst den Mund aufmachen müssen.
Nein.
Längst sagen müssen, so hier, wir öffnen uns jetzt.
Es ist tatsächlich zu gefährlich. Die CDU ist da natürlich in einem total beschissenen Dilemma.
Ja. Die müssten doch nur sagen, Brandmauer weg, interessiert uns nicht.
Ja, dann würden aber die Medien, dann würden die ganze...
Ja, eben, trauen sich nicht.
Die trauen sich
nicht. So, die Medien werden aber die Sache weiter vorantreiben.
Die trauen sich nicht so.
Und deswegen werden sie sich auch nicht trauen, Nein zu sagen beim Verbotsverfahren. Genau das.
Weiß ich.
Genau das.
Weiß ich nicht. Das hat Dobrindt ja schon mal gemacht. Der hat doch da gesagt, hier, ja, Verbot... Ich meine, ein Verbotsantrag ist ja schon mal
gescheitert. Das Neueste ist aber jetzt, dass Dobrindt hat ja bisher gesagt, so, wir müssen jetzt erstmal warten, bis dieses Gericht entschieden hat über diese bisherige Einschätzung des Verfassungsschutzes.
Ja.
Jetzt sagt er, nee, wir können uns das doch schon mal weiter vorbereiten. Das ist jetzt das Neueste, hat er jetzt gestern oder heute gesagt. Wir können das doch schon nebenbei weiter vorbereiten, weil das Gericht wird ja sowieso für uns entscheiden. Und dann können wir die Sache schon vorbereiten, weil es drängt ja. Ne? Demokratie ist ja in Gefahr.
Ja. Ich hab tatsächlich meine Zweifel.
Also ich glaube, Söder und Dobrindt sind die Letzten, die nicht umfallen. Und Merz auch sowieso. Da müsste irgendwo noch eine Basis vorhanden sein. Aber auch eine Basis gibt es in der Union nicht mehr, die da aufmacht.
Die da opponiert, ja. Warten wir erstmal ab. Es kam ja auch aus der CDU-Fraktion Stimmen, die sich dagegen Brosius Gersdorf gestellt haben. So, und ich könnte mir vorstellen, ja, was war der Grund? Man hat halt die ganze Zeit vorgetragen, ja, Brosius Gersdorf, Abtreibung, pipapo und blablub, hier, außerdem hat sie geschummelt bei ihrer Doktorarbeit. Das waren die Gründe, die vorgetragen worden sind. Wissen wir, dass das die Gründe gewesen sind, die die Leute wirklich angetrieben hat, oder hatten die vielleicht doch einfach Schiss? Hatten die vielleicht doch einfach Angst, okay, da kommt jetzt eine Linksradikale und die könnte dann tatsächlich...
Das werden wir ja jetzt sehen, weil meine These ist, dass die CDU die nächsten zwei Linksradikalen durchwinken wird. Die andere war ja genauso linksradikal.
Ja, ja, klar.
Die haben sie ja schon durchgewunken.
Wie gesagt, kann man gespannt sein. Möglicherweise. Aber ich habe immer noch meine Zweifel, dass die CDU tatsächlich einem Verbotsantrag zustimmen wird. Zumindest einem Eilverbot, weiß ich nicht, schlag mich tot. Einfach nur aus reinem Selbsterhaltungsdruck.
Also man, so,
und warte, lass,
du musst
lass
mal mich, überlegen, lass, man lass, hat lass, mit den Kommunisten zu lang Verfassungsbruch begangen, hat den alten Bundestag zusammengerufen, obwohl der neue schon gewählt war, um diese Megamilliardenschulden da voranzutreiben, hochzufahren gegen die AfD. Das hat man doch alles schon gemacht. Wo, ich meine, wo soll jetzt die Überraschung herkommen?
Was heißt,
man hat das doch alles schon gemacht.
Was heißt, es ist keine Überraschung. Ich gehe einfach davon aus, dass die CDU schlicht und ergreifend so ein bisschen Selbsterhaltungstrieb hat. Und
nein, die haben Schiss. Die haben, wie du richtig gesagt hast, schon jetzt haben sie alles aus Schiss, immer weil sie wollen sich nicht gegen öffentlich-rechtlichen Rundfunk stellen, sie wollen sich nicht gegen die Mainstream-Medien stellen.
Warum haben sie dann nicht schon längst dem Verbotsantrag zugestimmt? Das Gelegenheiten gab es da ja.
Ja, er wurde ja noch nicht so vorangetrieben. Auch von den Linken, also, das kommt ja jetzt erst.
Ich weiß nicht, also ich glaube schon, dass der Verbotsantrag und diese Diskussion, die läuft ja schon ein bisschen länger und die läuft auch schon sehr intensiv und gerade nach Potsdam, das war ein Moment, da hätte man sofort zuschlagen können, hat man nicht getan. So, und ich gehe wirklich felsenfest davon aus, dass, wie gesagt, die CDU da eventuell Sorge haben könnte, dass sie die Nächsten sind. Das wissen wir ja alle. Ich meine, die rechteste Partei, die wird immer bekämpft werden. So, und wer ist denn dann die rechteste Partei? Das ist dann die CDU.
Ja, diese Gedanken machen die sich nicht. Natürlich ist das so, aber diese Gedanken machen
die Gedanken
nicht.
Machen sich nicht alle, aber es wird CDU-Leute,
völlig außerhalb derer
CDU-Leute geben, die sich diese Gedanken machen. Da bin ich mir fast hundertprozentig sicher. Vielleicht leiten Sie dieses Video einfach mal an irgendwelche CDUler weiter. Die können diese Frage ja gerne mal beantworten. Antworten hier in den Kommentaren, ganz wichtig, ja. Also ich habe da, wie gesagt, meine Zweifel, dass da tatsächlich dieses Verbotsverfahren kommt. Ich könnte mir, ja, weiß ich nicht, die Diskussion wird vielleicht hochkochen, aber was wir ja zuweilen auch mitkriegen, und das finde ich auch sehr interessant, das ist eben die Tatsache, dass in unseren Mainstream-Medien gerade auch so was jetzt der Springer Verlag macht, da ist ja schon längst kommuniziert worden, oho, das Ganze, das wirkt doch eher wie eine billige Konkurrenzbeseitigung. Also das hat ja schon längst die Runde gemacht und ich möchte mir das mal technisch vorstellen, also mal wirklich praktisch vorstellen. Jetzt haben wir eine Partei, die AfD, die ist tatsächlich im Osten zumindest auf jeden Fall schon mal Volkspartei, ne? Wahrscheinlich auch die einzige Volkspartei. So, und wir wissen alle, wie sich die Stimmen so verteilen. In den Großstädten, ja, da sind halt vielleicht noch die SPDler, da ist die CDU noch groß, aber in der gesamten Fläche, in jedem Dorf, das oder in jeder Stadt, die kleiner ist als 50.000, also wirklich in der ganzen Fläche, da hast du eine Mehrheit von AfD-Lern. Und zwar wahrscheinlich auch schon eine absolute Mehrheit. So, und jetzt stell dir vor, diese Leute werden ihrer Partei beraubt. Da kann sich doch kein Politiker mehr auf die Straße trauen. Dann hast du da Bürgerkrieg. Das, glaube ich, dann hast du so Szenen wie jetzt in Großbritannien.
Das ist ja, sowieso, genau, wie in Großbritannien. Das ist ja das andere. Mir hat ja nach wie vor nie jemand schlüssig erklären können, warum machen die das mit der Massenmigration? Ne? Warum holen die 10 Millionen Afghanen und Syrer hier ins Land? Junge Männer. Mhm. Warum? Also ist bestimmt nicht die Erklärung, ja, die holen die in den Sozialstaat, dass sie betreut werden und so. Das erschien mir nie so besonders schlüssig. Ja?
Wieso nicht?
Ja, das ist vielleicht ein Bombengeschäft. Wird ja oft vielleicht, ja, ich weiß nicht, vielleicht.
Das ist ein Bombengeschäft. Das ist ein
du musst mal gucken, was im Moment in Großbritannien, es ist ja nicht nur bei uns der Fall. Du musst mal gucken, was in Großbritannien jetzt schon auf den Straßen los ist. Ja, das wollte ich ja gerade sagen. Ja, da ist ganz viel los. Ja, ich sag mal, ist ja dann nur noch ein zusätzlicher Faktor, die stärkste Oppositionspartei, die einzige Volkspartei im Osten zu verbieten, wenn man gleichzeitig, weiß ich nicht, die Leute emotional aufreibt mit 10 Millionen zugezogenen jungen Syrern und Afghanen.
Und dann verbietest du die Partei, die was daran ändern will. Boah.
Ja. Ja.
Ja. Was hast du dann?
Ja, du hast bürgerkriegsartige Zustände. Was ist denn, wenn das Ziel ist? Das haben wir ja schon bei Corona gesagt.
Wessen Ziel?
Ja,
wenn... Sagt sich so ein Politiker etwa, komm, lass uns Bürgerkrieg machen?
Pass auf, unsere Systeme sind kaputt.
Ja, die sind sehr kaputt.
Die sind völlig kaputt. Unsere Sozialsysteme sind völlig kaputt. Das hat auch der Letzte verstanden.
Ja.
Die Demografie ist eine Katastrophe. Okay, das ist alles nicht mehr aufrechterhaltbar. Was machst du denn dann? Gehst du doch mal irgendwann dahin, okay, was machen wir denn da? Das ist ja mit der Demokratie, das funktioniert vielleicht nicht mehr. Vielleicht ist das demokratische Zeitalter, vielleicht neigt sich das so langsam dem Ende zu. So, und was macht man dann? Ja, dann fährt man halt irgendwie was anderes auf. Ja, macht man doch am besten, wenn man vielleicht sowieso einen Polizeistaat will oder irgendwas, dann macht man das doch am besten, wenn man vorher ein bisschen Chaos stiftet, oder?
Ja, aber was hast du dann? Dann hast du ein riesengroßes Shithole.
Ja, das haben wir ja eh.
Ja, das haben wir tatsächlich, wobei wir haben immer noch Italiener und Dönerbuden und so, das haben wir dann alles nicht mehr. Dann, ich meine, das Szenario, das du dir da gerade ausmalst, dass es dann eben zu dieser Art von Zusammenbruch kommt, davon hat ja erstmal keiner ja, was.
Jeder schreibt doch dann, stell dir mal vor, ja. Die einen regen sich auf, weil die AfD verboten wird, gehen auf die Straßen, was weiß ich, fangen vielleicht sogar schlimmere Dinge an.
Oh ja, da wird es schlimme Dinge geben, davon gehe ich aus.
Ja, stell dir mal vor, und dann vielleicht im Zusammenspiel oder gegeneinander mit syrischen, afghanischen, hast du nicht gesehen, Zuwanderern.
Wir haben
so, dann schreien doch die Leute, schreien doch irgendwann die Leute, oh, Staat, beschütze mich. Staat, beschütze mich, ich brauche meine Sicherheit. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Jetzt aber bitte mal Sicherheit, vergesst doch mal diese Demokratie, das klappt ja sowieso nicht mehr.
Wir haben da aber auch nicht das Personal dafür. Wir haben nicht genug Polizei, um sowas einfangen zu können. Ich vergleiche das ja immer wieder gerne mit den Corona-Demonstrationen, die hier Land auf, Land ab stattgefunden haben. So, und das waren Spaziergänge. Das waren easy Treffen. Das waren ein paar Peoples, die sind da die Straße lang gegangen. So, und ich gehe mal schwer davon aus, dass sollte es zu einem Verbotsverfahren oder zu einem tatsächlichen Verbot kommen, dann haben wir da keine Spaziergänge mehr. So, und wir wissen aus der Corona-Zeit, dass die Polizei nicht mehr in der Lage war, diesen Spaziergängen Herr zu werden, das irgendwie auch nur ansatzweise einzudämmen. Das hat die Regierung seinerzeit echt ungern gesehen, dass die Leute diese Spaziergänge veranstaltet haben. Diese Massendemonstrationen veranstaltet haben. Das wollten die nicht sehen und sie haben es versucht, mit den Mitteln, die sie hatten, einzudämmen. Und sie haben es nicht geschafft. Sie mussten es tolerieren. So, und letzten Endes, ich bin dann immer noch der felsenfesten Überzeugung, dass diese Spaziergänge letzten Endes auch dazu geführt haben, dass es weder zu einer Impfpflicht für die breite Bevölkerung gekommen ist, noch dass dieser ganze Spuk fortgesetzt worden. Also ich denke, die Spaziergänger hatten einen riesen Anteil daran. Man hat halt gemerkt, okay, unser Sicherheitsapparat, der kommt hier an seine Grenzen. Und wie gesagt, es waren nur Spaziergänge und es waren vielleicht in der Gesamtheit 1 bis 2 Millionen Leute auf der Straße. Wenn ein AfD-Verbot kommt, dann hast du Leute auf der Straße, wahrscheinlich doppelt so viel, vielleicht auch dreimal so viel. Und die sind dann eben nicht nur aufgelegt, jetzt einfach mal spazieren zu gehen. Dann haben die ihre Mistgabeln dabei, wie das früher im Mittelalter gewesen. So, und dann wirst du nicht mehr einfangen können. Und dann werden sich unsere Politiker, dann werden sich auch unsere Beamten wirklich ernsthaft Gedanken machen müssen, ob sie denn in diesem Land noch sicher sind. Also ich denke, wenn diese Art von Eskalation losgetreten wird, dann wird es eine Eskalationsspirale geben, die können wir uns jetzt noch nicht vorstellen. Dann wird das hier, also dann werden wir das Wort Shithole ganz neu definieren müssen, zumindest für deutsche Verhältnisse. Dann ist hier.
Aber glaubst du, das ist alles jetzt nur Spielerei und dieser Antrag wird nicht gestellt? Oder glaubst du, wenn er gestellt wird, dann wird das Verfassungsgericht nicht entsprechend entscheiden? Das ist doch ein Zug, der einmal in Bewegung ist. Wo willst du den denn noch stoppen? Wer soll den denn noch stoppen? Du kommst immer mit deiner Union.
Das ist die, ja, tatsächlich. Ich glaube, die Union ist in dem Fall, also ich meine, du unterstellst ihnen ja jetzt auch gerade so einen Plan. So nach dem Motto, die Sicherungssysteme.
Nein, es sind natürlich immer verschiedene Kräfte, die da walten.
Auch. Ja, genau, so. Und du unterstellst jetzt irgendwo einen intelligenten Plan, der dahinter steckt, hinter dieser Massenmigration. Du unterstellst einen Plan hinter, weiß ich nicht, hinter diesen, also du denkst, da hat jemand jetzt sich so Gedanken gemacht und sagt, okay, jetzt brauchen wir das, das und das. Das ist ja schon sehr strategisch.
Nee, ist wahrscheinlich auch zu weit gedacht, ja.
So, und insofern, kann ich ja genauso gut davon ausgehen, dass die wenigstens so klug sind, das Offenkundige zu erkennen. Ich glaube nicht, dass weite Teile der CDU jetzt so unbedingt und so so richtig gerne mit den Linken koalieren möchten. Ich glaube, das tut denen weh, gerade auch so in der Basis. Und ich glaube, auch dem Wähler tut das weh. Und ich weißt du was? Ich erinnere mich gerade an dieses. Ich habe es gerade bei X habe ich es gepostet. Erinnerst du dich noch an dieses Zitat von Friedrich Merz? Dass er, ich glaube, so kurz vor der Wahl, warte, lass mich kurz ausreden, kurz vor der Wahl, da hat er gesagt, ja, die Wähler sollten wissen, dass wenn man die AfD wählt, tendenziell eine linkere Politik bekommt. Weil wir als CDU dann ja genötigt sind, mit den linken Parteien zu koalieren. Und jetzt habe ich mir dieses Umfrageergebnis angeguckt und es sprang mir ins Auge und es ist direkt wieder da gewesen, dieses Zitat. Man muss jetzt einfach nur die Namen tauschen, CDU und AfD. Und jetzt stimmt es aber auch, wer die CDU wählt, bekommt eine tendenziell linkere Politik, Punkt. Weil du siehst sofort auf den ersten Blick bei 39% für die AfD und 27% bei der CDU, du siehst auf den ersten Blick, dass jede Stimme für die CDU eine Stimme für linke, also für eine linke Koalitionspolitik ist. So, und nochmal, ich glaube, dass sich die CDU in ihrer jetzigen Situation absolut richtig gehend unkomfortabel fühlt. So, und ich denke auch, dass die CDU weiß, also ich meine, wenn wir das Ganze mal so ein bisschen ernst nehmen, also ernst im Sinne von, also sie nehmen sich ja wahrscheinlich auch sehr ernst, also wie gesagt, Machtoptionen sind da und ich denke, so doof sind die nicht. Ich meine, klar, wir unterstellen denen immer Blödheit und immer Dummheit und so weiter, aber ich denke nicht, dass die so komplett gehirnamputiert sind, den linken Parteien diesen Gefallen zu tun. Ich glaube, ich sag's mal so, die Zeit spielt eigentlich für die CDU. Also eigentlich für die rechten Kräfte, wenn du so willst.
Hast du mitgekriegt, die haben sich doch jetzt wieder getroffen, dieser Koalitionsgipfel, ne? Friede, Freude, Eierkuchen. Da haben die doch auch definitiv drüber gesprochen, über die beiden Verfassungsrichter.
Ja, natürlich, natürlich.
So. Das ist doch jetzt schon mehr oder weniger eingetütet.
Weiß
und
ich es nicht.
Wurde auch gesagt, und das Interessante ist ja, dafür brauchen die ja die Linken. Merz hat ja auch nochmal gesagt, ja, weil dafür brauchst du ja diese Zweidrittelmehrheit im Bundestag.
Du brauchst die Grünen und die Linken.
Ist ja gerade nochmal gut gegangen, dass nicht die AfD ein Drittel der Sitze hatte. Ja, das wäre natürlich für die Katastrophe gewesen. Ist jetzt gerade nochmal gut gegangen. Deswegen müssen sie auch bis zum nächsten Bundestag die AfD verboten haben, weil dann hätten sie womöglich ein Drittel, dann klappt da gar nichts mehr. So, aber jetzt brauchen sie also entweder die Linken oder die AfD, wie Merz so schön gesagt hat. Und eigentlich ist es doch längst die Entscheidung gefallen. Die werden natürlich die linksradikalen Kandidaten der SPD durchboxen. Warum sind die linksradikal? Weil auch die Linken gebraucht werden. So, passt doch wunderbar und die CDU ist dabei. Das ist jetzt schon beschlossen, sag ich dir. Ist jetzt in diesem Friede, Freude, Eierkuchen. Man hat auch zwei Bierchen miteinander getrunken.
Und man duzt
die Bärbel jetzt. Kann das ab. Ne?
Ja. Ja. Und dann hast du dann da die Richter.
Die Sache ist aufgegleist.
Dann muss aber immer noch der Antrag gestellt werden. Der muss immer noch gestellt werden.
Ja, vielleicht ist das sogar auch schon beschlossen.
Ja, das, wie gesagt, da habe ich so meine Zweifel. Und ich denke tatsächlich.
Ich kann ja übrigens auch der Bundesrat beschließen. Wie war das? Der Bundestag oder Bundesrat oder noch irgendwas? Ich weiß gar nicht.
Da bin ich mir nicht sicher.
Ich glaube, von beiden muss das. Oder Bundesregierung.
Die Bundesregierung. Ja, pass auf. So, und wie gesagt, ich habe da ich denke berechtigten Zweifel, dass das so weit kommen wird. Ich denke, die CDU, und das muss man jetzt vielleicht auch so sehen, die muss natürlich jetzt auf Zeit spielen. Das ist ganz einfach so. Also die Zeit, wenn sie klug wäre, würde sie auf Zeit spielen, würde diesen Verbotsantrag, weiß ich nicht, vielleicht hier und da ändern wollen und so weiter. Du wirst ja mit steigenden Umfragewerten, so die Umfragewerte, die steigen nun mal echt rapide an. Wirst du in der Bevölkerung natürlich irgendwann einmal diesen Punkt haben und ich denke mal, darauf könnte die CDU eventuell warten. Irgendwann einmal wird es so eine Bevölkerungsmehrheit geben, die dann sagen, so pass auf, macht mal schwarz-blau. Darauf warten die doch. Und je höher die Umfragewerte für die AfD steigen, desto wahrscheinlicher wird es. Du hast das allein schon optisch, siehst du das, ne? Wenn du dir diese Umfrageergebnisse anschaust, ja, also der blaue Balken 25, der schwarze Balken 26 oder umgekehrt, also du siehst eigentlich die beiden nebeneinander und es passt auch farblich und so weiter. Die Leute gucken sich das an und das kommt von ganz alleine, das kommt so unterbewusst. Ja, warum machen die eigentlich nicht zusammen? Und irgendwann einmal hast du in Deutschland dann so eine Bevölkerungsmehrheit, da warten die drauf, die dann sagt, ja komm, das ist alles Kokolores hier mit den Kommunisten, ja, mit diesen Linken, das klappt einfach nicht. Eine Migrationswende funktioniert irgendwie auch nicht so richtig gut, eine Wirtschaftswende findet auch nicht so richtig toll statt und irgendwann einmal haben dann auch die CDUler die Schnauze voll und sagen dann, komm, mach mal lieber mit der AfD. So, das ist natürlich noch so eine Stimmung, die muss erst noch kommen, ich glaube, die ist noch nicht da, aber man nähert sich hier. So, und sobald die da ist, ich glaube, dann wird die CDU auch ganz schnell umfallen und sagen, Brandmauer, Kokolores. So, und ich sag dir, auch die Tatsache, dass in den, sag ich mal, gerade so in der Springerpresse, die Brandmauer schon längst zur Disposition steht, ja, spricht ja dafür, dass, ja, da schon längst etwas im Gären ist. Und ich denke, das wird kommen, über kurz oder lang, nächstes Jahr, allerspätestens. Und dann wird es noch lange keinen Verbotsantrag geben. Wobei, wir können ja wetten, ne? Nächstes Jahr Verbotsantrag, nächstes Jahr AfD verboten. Würdest du darauf wetten, dass nächstes Jahr die AfD verboten ist, noch bevor Sachsen-Anhalt fällt? Ich will auch wetten, dass
dieses Jahr noch der Verbotsantrag gestellt wird.
Darauf würdest du wetten. Um was wetten wir?
Schlag mal was vor.
Eine gute Frage. Was würden Sie vorschlagen? Schreiben Sie es in die Kommentare.
Wir werden nächste Woche wetten.
Nächste Woche könnten wir wetten. Ja, vielleicht ist nächste Woche auch schon der Verbotsantrag gestellt. Das weiß man ja nicht.
Dann bist du günstig weggekommen.
Dann bin ich günstig weggekommen. Ja, oder die Brandmauer ist gefallen. Das könnte ich mir natürlich auch vorstellen.
Ja.
Also, wobei man.
Dann bin ich günstig weggekommen.
Dann bist du günstig weggekommen. Wobei ich denke mal, es wird wahrscheinlich so ein Kasten Bier sein oder eine Kiste Wein.
Aber was halten Sie denn für wahrscheinlicher, dass bis nächste Woche die Brandmauer fällt oder dass bis nächste Woche der Verbotsantrag gestellt wird?
Oder nächstes Jahr. Was denken Sie? Wird nächstes Jahr die Brandmauer fallen oder wird nächstes Jahr der Verbotsantrag gestellt werden?
Der ist bis dahin gestellt.
Das ist interessant, ja. Ich glaube es noch nicht ganz, aber ich kann mich natürlich auch irren, ne? So, wobei ich natürlich. Man muss dazu ja sagen, die Dinge, die kommen ja so ein bisschen ins Gleiten und wir haben jetzt hier den Hyperfokus auf.
Es gibt natürlich einen Hoffnungsschimmer, ne?
Ja, was heißt Hoffnung?
Es gibt einen Hoffnungsschimmer in diesem Land.
Welchen?
Marla.
Marla, ja, Marla. Also ich bin.
Marla ist die allergrößte Geschichte dieses Jahres.
Ja, ist die
schon. Wobei, wer weiß, was noch kommt, aber.
Ja, man weiß bislang. Es nicht. Aber es ist, du hast das jetzt ein bisschen intensiver verfolgt. Ich habe das auch nur so am Rande mitgekriegt. Marla ist ja, ist ja verurteilt worden, sollte jetzt in Haft gehen, hat die Haft aber nicht angetreten. In den Frauenknast hat sie ja durchgeboxt, wie sich das
wir gehört. Haben ja Bestimmungsrecht.
Ja, ist auch gut so, ja. Und ich finde ja wundervoll, dass in der etablierten Politik, sogar in der etablierten Politik und sogar in der FDP hier die ein oder andere Stimme laut geworden ist, die da gesagt hat, vielleicht haben wir ja doch irgendwie übertrieben mit dem ganzen Scheiß.
Nein, aber weißt du, der Witz ist ja, die suchen ja jetzt nach Wegen, so einen Gesinnungstest da einzuführen.
Ja.
Das heißt, demnächst darfst du nur noch das Geschlecht nach Gutdünken wechseln, wenn du ein Linker bist. Und das machen die. Das ziehen die durch.
Okay.
Das ist für die ja nicht mal irgendwie ein innerer geistiger Widerspruch oder so, weil Rechtsstaat ist da eh nicht. Für die leben wir eh oder soll das eh hier ein Gesinnungsstaat sein? Und partiell leben wir ja schon längst im Gesinnungsstaat.
Ja.
Ne? Und das ist halt, beim Selbstbestimmungsgesetz wurde das noch vergessen, den Gesinnungsparagraf einzubauen. Mhm. Ja, dann baut man den halt ein. Mhm. Ich meine, ist doch auch nur noch ein kleiner Schritt.
Ja.
Dann wird das gefixt, sozusagen, ja, an der Stelle.
Ja, ich find das gut. Um nochmal auf den Artikel von Roland Woldag zu sprechen zu kommen, in der aktuellen Ausgabe von Eigentümlich frei, Einblendung jetzt unbedingt kaufen und unbedingt lesen. Es passt schon sehr gut. Es passt sehr gut in die Zeit, wenn wir davon ausgehen, dass wir gerade tatsächlich in der biblischen Apokalypse sind, dass wir gerade so die Endzeit erleben, die dann nach 7 Jahren enden wird. Also richten Sie sich ein auf ungefähr, na, ich will nicht spoilern, das steht alles im Artikel. Ne? Ja, aber wie gesagt, Es passt schon gut und es würde mich nicht wundern, wenn sie es machen würden. Und es würde, ich glaube, die Leute würde es eigentlich auch nicht wundern, aber ich denke so mit jedem einzelnen Schritt, den die da weitergehen, da wird es den Leuten gewahr. Also was wir hier eigentlich für Zustände haben.
Also er oder sie, Entschuldigung, sie natürlich.
Hallo?
Ich habe mich jetzt versprochen. Sie führt natürlich diese Leute vor, absolut, klar. Mhm. Aber auch das werden sie, wie gesagt, da drehen sie halt noch das letzte Schräubchen.
Mhm. Und dann?
Da hast du eben nur noch Rechte, auch diese verrückten Rechte, wenn du die richtige Gesinnung hast.
Also ich denke ja, es ist eigentlich wie es immer ist, ne? Also wenn man in Panik ist und unsere Regierenden sind ja offenkundig in Panik, dann neigst du da zu falsche Entscheidungen zu fällen. So, und an falschen Entscheidungen mangelt es ja nicht. Und ich glaube, irgendwann einmal, ich meine, das ist das Ganze mathematisch wahrscheinlich auflösen, irgendwann einmal ist die Summe aller falschen Entscheidungen das Fallbeil deiner eigenen Existenz. Und daran arbeiten unsere Regierenden gerade mit Hochdruck.
Aber guck mal, du hast eben die Springerpresse erwähnt, die da ja teilweise schon wirklich kritisch ist, hast ja recht. Aber guck mal, bei Mahler habe ich auch gedacht, Mahler ist eine Neonazi-Dame, weil in der Bild ständig steht die Nazi-Dame. Ne? Ja. Da habe ich gedacht, ja gut, da wird ja was dran sein. Da können die ja nicht einfach so sagen. Können ja einfach so sagen, Nazi.
Ja, um Gottes Willen.
Das tun die. Ja, ja. Wie ja jetzt Michael Werner da nochmal auch nachrecherchiert hat, ne, auf X, offenbar stimmt das gar nicht. Mhm. Offenbar ist Mahler eher ansatzweise teilweise ein Stück weit libertär, als wirklich Neonazi zu sein. Also was Mahler macht, ist ja wirklich anders als Böhmermann oder dieses Zentrum für politische Schönheit, ist es ja wirklich Kunst, ja, und ist auch wirklich gekonnt.
Das ist wirklich
und
Satire.
Ist wirklich lustig vor allen
es
Dingen.
Es ist absolute Satire, wobei hier man sagen muss, dass das mit dem Geschlecht, das ist bestimmt keine Satire, das ist schon ernst.
Nein, natürlich, das ist ja, natürlich. Deswegen hat ja auch Mahler gesagt, nein, hier mit Reichelt oder so, der wollte die ja interviewen. Ne?
Ja.
Nee, solange du mich misgenderst, gibt es kein Interview. Ne? Und das ist ja auch richtig so, das ist auch ihr gutes Recht. Ne?
Ja. Sehe ich genauso. So, und jetzt natürlich die große spannende Frage, da haben wir ja so ein paar Memes die Runde gemacht. Wird sie, ist sie in Russland oder ist sie jetzt in den Vereinigten Staaten? Und das wäre natürlich super geil. Stell dir vor, sie wäre in den Vereinigten Staaten, würde dort politisches Asyl beantragen. Stell dir das mal vor, sie geht zur US-amerikanischen Botschaft und bittet um Asyl, ne, weil ihr Haft droht wegen Meinungsverbrechen. Und du weißt ja, wie unsere US-amerikanischen Freunde so drauf sind, die sind ja alle schon die sind ja alle schon entsprechend eingenordet, ja, also ich meine, das Vokabular ist klar und das ist auch nochmal so der Blick, den man einnehmen muss, welche Dimension das Ganze hier eigentlich schon längst international angenommen hat. Und da spielt Deutschland jetzt gerade tatsächlich wirklich eine unfassbar unrühmliche Rolle. Ja, und es hat sich ja auch wieder Elon Musk zu Wort gemeldet.
Aber noch nicht zu Mahler, oder?
Zur AfD mal wieder, hat wieder gesagt, ja, ich glaube, der ist da auf irgend so einen Post eingegangen, wo jemand über diese Zustände in Köln gesprochen hat und nicht nur über die Zustände in Köln. Es macht jetzt auch wieder in den Vereinigten Staaten die Runde. Hier werden oppositionelle Politiker von der Wahlteilnahme ausgeschlossen. Hier werden Vereinbarungen.
Aber übrigens, auch das ist ja nicht, das darf man nie vergessen, das ist ja nicht nur eine deutsche Geschichte. Ne? Das geschieht doch in Frankreich genauso, ja?
Le Pen, ja.
Das geschieht in Brasilien genauso. Mhm. Das ist doch weltweit jetzt inzwischen zu beobachten. Das ist der neue Trend. Also offenbar werden wir so langsam, kommen wir aus diesem demokratischen Zeitalter sowieso raus, weil es ist ja sowieso umdefiniert worden.
Ja, ja,
aus Demokratie wurde unsere Demokratie, das genaue Gegenteil von Demokratie, wie es vorher verstanden wurde.
Ja, aber es, interessant ist doch, dass mit einer Plattform wie jetzt X, ja, die ja doch enorm reichweitenstark ist, die in einigen Ländern schon das Newsportal Nummer 1 ist, X, ja, es ist ja schon interessant, dass solche Themen dort jetzt wirklich aufkochen. Also das, ich sag mal, X würde ich jetzt wirklich als das alternative Medium betrachten. Also, ne? Mhm. Weil es halt wirklich, die Reichweite ist halt enorm. Das sind halt wirklich Millionen und Abermillionen, die hier mit Informationen oder wie es neudeutsch heißt, Fake News gefüttert werden. Und die Stimmungsmache, die geht ja schon recht eindeutig in eine Richtung. Es ist ja so, dass Elon Musk als Besitzer dieser Plattform, der kommentiert ja nicht nur Deutschland, er kommentiert ja auch Großbritannien, ja. Er kommentiert ja auch Brasilien. Interessant ist auch
Südafrika,
Frankreich und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, aber der Richter, der Bolsonaro anzeigen wollte oder ich glaube inhaftieren wollte wegen, ich weiß es nicht, Volksverrates oder sowas, da gibt es ja diesen einen Glatzkopf, weißt du?
Genau, ja.
Der wurde ja jetzt, soweit ich weiß, dessen Vermögenswerte wurden jetzt eingefroren in den Vereinigten Staaten. Ja,
der hat aber keine.
Ja, der hat da keine, aber der darf zum Beispiel auch nicht mehr einreisen. Also den hat man jetzt schon mal mit Sanktionen belegt. So, und das fängt so an, ne? So, und dann macht man jetzt einfach mal. So, und wie gesagt, jetzt auf Deutschland geblickt, also was der Außenminister, was der Botschafter, was J.D. Vance, der Vizepräsident, was die bezüglich Deutschland alles vom Stapel lassen, das ist schon eindeutig, das ist schon beinahe Kriegsrhetorik. Also da baut man eigentlich in den Vereinigten Staaten schon fast einen neuen Feindstaat auf. So nach dem Motto, oh, hör mal, intervenieren vielleicht, ne? Wir haben da immerhin Soldaten oder sowas. Ich weiß, du weißt, was
ja,
ich
meine. Aber die gleiche Reaktion, die gleiche Rhetorik fährt natürlich unsere Seite hier, also die Seite, die übrigens in Amerika in der Opposition ist, das ist ja die gleiche. Ja. Die haben hier die Macht jetzt vollends ergriffen, was man ja auch im Kanzleramt von Friedrich Merz sieht. Ne? Da sind sie diese ganzen Alt-Transatlantiker. Und ziehen die Fäden. Ja, die sorgen ja für die gleiche Rhetorik hier. Also das Trump-Feindbild Nummer eins ist ja auch klar, ne, neben Putin.
Mhm. Natürlich, ja, selbstverständlich. Die Frage ist nur, wer hat hier die Macht? Also wer hat global betrachtet die Macht? Und das sind vermutlich nicht unsere Strippenzieher. Ne? So, und da weiß ich nicht, da spricht ja alles, ich sag mal, es spricht ja alles dagegen. Ich meine, allein die Tatsache, wie Trump es schafft, sich zu inszenieren und dabei die anderen missbraucht, muss man dazu schon sagen. Daran erkennst du schon recht deutlich, okay, der spielt gerade seine Show und unsere Regierenden sind da nur billige Zaungäste, sind da nur die Pausenclowns, die ihre ihnen angedachte Rolle einnehmen und erfüllen.
Ja, darauf warten wir ja alle, dass er auch den Friedrich ein bisschen härter angeht. Sehe ich aber gerade nicht die Tendenz. Ne?
Ich weiß es gar nicht.
Wir werden sehen.
Ich weiß gar nicht, ob er ihn zwingend, wie soll ich sagen, härter angehen muss. Also lustig wäre es ja schon. Also das wäre wirklich, glaube ich, so der nächste große Klopper, wenn unsere geliebte Maler tatsächlich in der Botschaft landet und dann um politisches Asyl bittet wegen Meinungsverbrechen.
Allein die Bilder, in voller Montur natürlich,
Maler. Und es gewährt bekäme, das wäre grandios.
Ja, das wäre absolut grandios.
Ja, das wäre gut. Und dann würden dann natürlich auch Gespräche stattfinden. So, und ich glaube tatsächlich, dass diese Art von Gesprächen schon irgendwo stattfinden werden. So, ich denke, wenn es in den USA, beziehungsweise wenn die größte Plattform, wenn Elon Musk eben kommuniziert, dass die Leute hier in Deutschland die AfD wählen sollen, sonst ist Deutschland verloren, dann steckt dahinter vermutlich schon etwas mehr als irgendwie so eine, was weiß ich, so eine Spontanreaktion, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, und vielleicht wartet man darauf.
Andererseits überschätzt man da vielleicht auch manchmal das politische Genie von Elon Musk. Er hat jetzt, glaube ich, zuletzt wieder auch auf Farage rumgehackt.
Ja.
Er wird das ja nicht hinkriegen in Großbritannien.
Ja. Ich glaube, der fährt da mehr so auf Tommy Robinson.
Ja, und bin ich halt nicht so sicher, ob das alles so klug ist. Ne? Und
schauen wir mal. Es sind aber noch andere Dinge im Laufen, die das Ganze hier ganz, ganz schnell aus den Fugen bringen könnte. Hier, was habe ich aufgeschrieben? Muss der IWF eingreifen? Frankreichs Verschuldung ist außer Kontrolle.
Ja, das ist ja das, was ich eben gesagt habe. Das ist ja nicht nur in Deutschland so, das ist ja im gesamten Westen so, die Systeme kommen so langsam an ihr Ende. Ja,
was hast
du und Frankreich ist so ganz vorne dabei.
Frankreich, ich habe gestern den Thorsten Pollard gehört, der hat, glaube ich, dem Business Insider ein Interview gegeben. So, ich glaube, die Verschuldung, die ist jetzt irgendwo bei 116%.
Ja, deswegen wird ja Deutschland gebraucht. Ne? Deutschland hat sozusagen diese Verschuldungsreserve, das genau. Können wir jetzt nochmal in den Topf schmeißen.
Ja, ja.
Das werden die auch tun.
Das wird, ja.
Dafür hat ja
und das,
Friedrich den alten Bundestag nochmal einberufen.
Und deswegen wahrscheinlich. Ich glaube, dieses Sondervermögen,
das ist alles nur, um Frankreich zu retten.
So ungefähr, ja.
Ja, so ungefähr, ja.
Das ist so, das stimmt schon. So.
Die kommen nicht mehr weiter.
Ja, und was haben wir dann? Meinst du, die CDU steigt dann nochmal auf über 15%?
Dieses mit den Prozenten, ich glaube, das musst du sowieso so langsam vergessen. Das wird so, dieses unsere Demokratie lässt so langsam auch diese unsere Maske fallen.
Ja.
Wenn du die stärkste Oppositionspartei verbietest, dann ist die Maske gefallen. Mhm. Ne? Also zumindest nach jedem bisherigen demokratischen Maßstäben.
Ich muss dazu sagen, wenn das passiert, dann könnte ich mir dann tatsächlich auch vorstellen, dass es dann außenpolitisch gewisse Konsequenzen haben wird für Friedrich. Da denke ich schon, dass dann, ich sag mal, das ohnehin schon angeschlagene, ramponierte Image.
Der Einzige, der was sagen kann, ist halt Trump.
Ja.
Ja, ich sag mal, ein Putin oder der Chinese wird nicht sagen, du, was machst du denn da? Würden wir Putin? Ja nie machen.
Hallo? Moment, die AfD ist doch Putin finanziert.
Ja, das ist schon klar, weil ich meine, ich kann ja nicht glaubhaft hingehen und sagen, ihr dürft eure Opposition nicht verbieten. Also das ist ja der Treppenwitz überhaupt. Also die Einzige, Putin, der was sagen Putin könnte, wäre Trump.
Ich glaube, es wäre eher J.D. Vance, der und, das dann machen würde.
Genau.
Ich glaube, so Trump, das ist nicht so sein Thema. Ich glaube, da würde eher J.D. Vance den Mund aufmachen. Und
also das glaube ich übrigens auch immer mehr. Ganz interessant wird die Präsidentschaft von J.D. Vance, wenn sie denn kommt.
Ich denke schon, dass
weil der ist in der Richtung, in diesen ganzen Feldern noch viel mehr Überzeugungstäter, scheint mir so.
Ich glaube, er
als Trump. Ne?
Ich habe auch so, tatsächlich muss ich sagen, ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, dass er gerade so ein bisschen aufgebaut wird, weil man eben ihm eben diese Themen schon so überlässt. Ne? So, und Donald Trump macht da so sein Ding und J.D. Vance ist dann so eher auf der Schiene unterwegs. Und man muss ja auch sagen, wenn du dir die Personalie J.D. Vance mal anguckst, wann hatten wir das eigentlich das letzte Mal, dass, ich sag mal, ein Vizepräsident so sehr im Fokus stand. Hm. Ja, das war unter, ich sag mal, Kamala Harris, von der hast du nie was mit. Also doch, natürlich hast du von ihr was mitgekriegt, aber das war dann eher so, Gott ist die dumm oder sowas, ja. Oder wenn es hier irgendwelche, weiß ich nicht, vom Spiegel, ich sag mal, kolportierte Jubelartikel über sie gegeben hat. Aber so inhaltlich, da hast du von der nie was mitgekriegt. Also gar nichts. Mhm. Höchstens in den alternativen Medien, die sich dann eben hier und da mal über sie lustig gemacht haben. Oder ich weiß nicht, Joe Biden war ja während der Amtszeit von Obama, da hast du auch nichts mitgekriegt. So, da war Obama immer im Fokus und er war der Einzige im Fokus, ja. Oder als hier Mike Pence, der Vizepräsident, der erste Vizepräsident von Trump, da ist auch nichts, gar nichts.
Also das ist auch einer der ganz großen Unterschiede zur ersten Amtszeit, dass
genau.
Da jetzt...
Und jetzt hast du einen J.D. Vance, der, ich sag mal, 20-30% der Aufmerksamkeit so auf sich zieht, während das früher vielleicht so 2-3-4-5% gewesen ist. So, und da denke ich, ja, da wird wahrscheinlich jetzt schon daran gearbeitet, ihn als entsprechenden Nachfolger aufzubauen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch so kommt, ne? Ja, werden wir sehen. Ich meine, sind ja nur noch 3 Jahre.
Aber wie schreibt hat die Tagesschau gestern gemeldet, die Mehrheit der Deutschen sind für Steuererhöhungen.
Ja, auch da muss ich gestehen, ich glaube, solche Umfragen werden, wie soll ich sagen?
Das ist ja Steuern für die Reichen.
Man muss dann immer gucken, welche Frage wurde wie gestellt.
Ja.
Ja, so und
aber das ist eben auch der Unterschied zwischen Deutschen und Amerikanern. Ja. Also wenn du die Amerikaner fragst, Steuererhöhungen für die Reichen, nur für die Reichen, sind die trotzdem dagegen.
Ja, klar.
Ne? Mehrheitlich mit Abstand dagegen. Und in Deutschland, so sind sie halt.
Ja, und ich sag noch mal, also eigentlich müssen wir viel, 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 viel häufiger kommunizieren. Ne? Wenn jetzt irgendjemand sagt, wir haben über unsere Verhältnisse gelebt, dann müssen wir sagen, ja, das stimmt.
Nein, der Staat hat über seine... Wir sind ja nicht der Staat. Nein, also diesen Taschenspielertrick, den dürfen wir ja nicht mitmachen.
Ich wollte doch gerade sagen...
Der verkackte Staat hat über seine Verhältnisse
kurz ausreden. Gelebt. Ich wollte doch nur sagen, ja...
Seitdem er da ist, lebt er
über seine Verhältnisse. Der Staat hat über seine Verhältnisse gelebt und dann müssen wir das eben judoartig umdrehen, ja. Wir müssen die Energie aufnehmen und sie in eigene Kraft verwandeln. Dann müssen wir halt sagen, ja, 430 Milliarden Ausgaben Personalkosten für den Staat, das ist halt echt über unsere Verhältnisse. Da haben wir uns echt ein paar Staatsdiener zu viel gegönnt, ja. Also die Haushaltslücke, ich weiß nicht, da ist von 30 Milliarden die Rede, die da jetzt hochkommt. Wir müssten doch nur 10% der Staatsbediensteten entlassen und dann wäre das Loch geflickt.
Das ist ja übrigens der einzige Trost, muss man ja sagen. Wir kommen jetzt wirklich so langsam, aber sicher in immer wildere Zeiten. Ne? Da sind wir uns, glaube ich, einig.
Ja,
Die Systeme sind halt teilweise kurz vorm Zusammenbruch. Und, ja. Und in solchen Zeiten trifft es dann eben auch die, die sich bisher immer am sichersten glaubten, ja. Ne? Nämlich die Beamten. Die immer dachten, boah, ich habe ja den bombensicheren Job. Ne? Ich habe ja sowieso hier das super losgezogen. Und die das genau auch deswegen machen.
Ja.
Die sind aber wirklich die Gelackmeiert in solchen Zeiten. Ne? Ja. Also das sieht man, wenn, ich weiß nicht, Argentinien damals oder Russland, wo dann schon mal der Staat pleite war und wo nichts mehr geht. Ja, dann bekommen halt die Beamten mal 5 Monate kein Geld. Ne? Das ist dann so. Geht halt gerade nicht. Ja. Ist ja nichts da.
Ja. Ne? Das wird kommen.
Und dann machen wir ein Fässchen auf. Oder boah, was ein Fläschchen.
Boah. Ne? Fässchen und ein Fläschchen. Ja.
So. Auf die Beamten. Ja. Aus Mitleid natürlich.
Ne? Ja, natürlich. Ne? Ich muss dazu sagen, es gibt ja auch nette Beamte. Ne? Ich kriege immer wieder Zuschriften von Beamten, ne? die es so sehen, wie wir es eigentlich tun. Ne? Die haben dann halt in ihrer Jugend eine falsche Entscheidung getroffen, eine falsche Berufswahl gefällt. Und
ja, natürlich. Das ist teilweise dann schon tragisch.
Man kann das dann den Leuten auch irgendwie dann so schwer zum Vorwurf machen. Mache ich auch nicht. Ne? Ich denke, ja, gut, ich bin schon glücklich, dass die Leute erkannt haben, dass das, was sie tun, vielleicht nicht das Richtige ist, aber jetzt auch in dieser Zwickmühle sind. Was sollen sie denn sonst machen? Ne? Ich sag, machen Sie es wie Ron Swanson und streuen Sie einfach Sand ins Getriebe, wenn Sie schon da sind.
Das ist sehr gut.
Ja, komm, ey, wir haben 1,5 Stunden.
Haben wir alles durch? Maler haben wir durch.
Jetzt haben wir ewig lange über die AfD gequatscht, mal wieder. Ein bisschen Vans, ein bisschen Frankreich. Ja, Frankreich, vielleicht noch mal ein Blick auf Frankreich. Da wird ja jetzt am 8. September die Vertrauensfrage gestellt, also am Montag, am kommenden Montag.
Ich glaube, da ist so gut wie keine Chance bei den Mehrheitsverhältnissen. Also ja, das heißt, die sind dann mal wieder ohne Regierung.
Die sind dann ohne Regierung und das in einer wirklich, ja, wie schon eben erwähnt, in einer echt dramatischen Zeit, ne, wo eigentlich nichts mehr geht, ne?
So. Die Deutschen springen ein.
Ich hoffe fast darauf. Ich hoffe wirklich darauf, weil ich glaube auch hier die Springerpresse, das traue ich der Springerpresse nämlich zu. Die Springerpresse wird dann ganz, ganz bestimmt entsprechende Worte finden und das auch entsprechend richtig einordnen, dass jetzt deutsche Steuermilliarden nach Frankreich fließen. Ja, früher waren es Panzer, jetzt ist es das Geld. Ne? Und man wird es nach meiner festen Überzeugung nicht wohlwollend kommentieren, um es mal vorsichtig zu formulieren. Man wird sagen, hey, wir haben selber nichts und jetzt müssen wir hier unser ach so tolles Sondervermögen, das wir eigentlich in die Infrastruktur und in unsere Wehrfähigkeit stecken wollten, jetzt müssen wir das nach Frankreich schicken, das geht doch gar nicht. Leute, überlegt euch mal was.
Aber eigentlich letzte Woche war das schon das Zitat von Friedrich Merz, dass er sich auf einen sehr langen Krieg einstellt. Nee, hat man noch nicht, ne?
Das war, glaube ich. Doch, das hast du letzte Woche, glaube ich, gesagt.
War das letzte Woche schon?
Das kann sein. Das war auf der Couch.
War das schon auf der Couch?
Nee, dann haben wir. Ich meine schon, dass du das gesagt hast.
Ja,
er stellt sich ein auf einen sehr, sehr langen Krieg. Ich weiß gar nicht. Ich
stell dir mal vor, du bist Ukrainer, ja. Seit 3,5 Jahren im Krieg, hast das bis hierhin stehen und denkst, wann ist der Scheiß endlich vorbei?
Ja.
Und dann kommt der Kanzler aus Deutschland und sagt, ich stelle mich aber da mal auf einen sehr langen Krieg rein. Ihr müsst jetzt mal, also bis zum letzten Ukrainer doch wohl mindestens.
Ne? Mindestens.
Das ist schon
spannend. Auch interessant, man hört ja aus der Ukraine so gut wie gar nichts mehr, ne? So selbst in der Bild-Zeitung nicht. Ich habe jetzt schon ein paar Tage von keinem einzigen zerstörten russischen Panzer gehört. Das machen die sonst immer ganz gerne. Das
machen die ganz gerne,
ja. Stimmt. Ja, ja, klar.
Ja.
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 Boah.
Mal schauen.
Boah, mein Gehirn ist wieder.
Ja, das sind ja auch so die Dinge, ne? In der Welt geht es ja auch, anderswo geht es ja auch weiter, ne? Ja. Und, ja. Aber nichts ist unmöglich. Du hast natürlich recht. Ob das jetzt von der CDU kommt, ja, oder von was weiß ich, wo irgendwie ein Stein ins Rollen kommt. Mhm. Natürlich kann es auch sein, dass wir nächstes Jahr einen AfD-Kanzler haben. Ne? Mhm. Ob es dann ganz anders wird, ist auch wieder eine andere Frage. Ne? Aber ja, wer weiß das schon. Ne?
Ja, was hat der Christian letzte Woche gesagt? Ja, bloß nicht zu viel Hopium nehmen. Also ich muss ja sagen, ich genieße eigentlich nur die, wie soll ich sagen, das Schauspiel diesbezüglich, dass wir doch sehen, dass die Linken, die sich ja doch über Jahrzehnte, ich sag mal, versucht haben, an die Macht zu putschen, eben durch diesen Marsch, durch die Institutionen. Und wir sehen jetzt nichtsdestotrotz, dass obwohl so, ich sag mal, objektiv betrachtet ganz, ganz viel Machtvolumen da ist, dass diese Macht dennoch nicht ausreicht, um hier ein, ich sag mal, System zu etablieren. Und ich glaube auch nicht, dass denen das gelingen wird, nicht diesem Personal, das nach deren Vorstellungen funktioniert.
Naja gut, aber die haben doch sämtliche Posten besetzt, sämtliche Gelder greifen sie ab. Jetzt auch nochmal die CDU hat nochmal die NGOs, die Ausgaben für die NGOs erhöht.
Supergeil.
Ne? Unglaublich.
Das hat noch mal.
Aber das machen die doch alles mit.
Ja, ich meine, das ist doch
sicher.
Aber es erodiert doch. Wir sehen doch, dass es erodiert. Wir sehen doch, dass alles auf den Tisch kommt, apokalyptisch geradezu.
Ja, ja.
Ne? Und ich sag ja auch, das war ja eigentlich das, so wie es letztes Jahr nach hinten losgegangen ist mit dieser Dingenskirchen hier mit dieser Potsdam-Geschichte, dieser AfD-Geschichte, Potsdam, weiß noch, ne? Das ist schlicht und ergreifend nach hinten losgegangen, weil der Effekt ist ja der, dass jetzt auf einmal alle Leute diese NGO-Thematik überhaupt vor ihrem geistigen Auge haben, dass die überhaupt wissen, oha, da gibt es ja so etwas. Da fließen ja echt ein paar Millionen in solche Organisationen, die ja eigentlich weniger nicht Regierungsorganisationen sind, sondern Nahregierungsorganisationen.
Ja.
So, und wie gesagt,
es das haben wir ja hier schon so oft gesagt. Natürlich ist der Anteil derer, die das alles verstehen, die dann irgendwann AfD oder nicht mehr wählen, jedenfalls nicht mehr im etablierten System verhaftet sind, dieser Anteil steigt.
Ja.
Mit jeder Schrote, die bringen.
Ja. Ja.
Aber deswegen, gerade deswegen können sie sich halt an der, und diese Macht ist für sie extrem lukrativ. Sie haben sich wirklich in diesen Systemen eingenistet und leben wie die Maden im Speck da.
Diese Macht ist nicht.
Ja, und deswegen tun sie alles.
Ja.
Sie werden alles tun und sie werden bis zum Schluss gehen und sie werden auch dieses Verbotsverfahren anstoßen. Weil die CDU gehört dazu.
Ja.
Ja, die sind mittendrin.
Das weiß die CDU, das wird man denen in Washington bestimmt gesagt haben. Ich weiß es nicht, schauen wir mal. Also ich habe da so meine zwei, ich glaube tatsächlich noch nicht, dass die CDU wirklich so komplett dämlich ist. Also ich glaube es nicht. Also ich meine, ich lasse mich natürlich auch überraschen. Ich meine, man sagt übrigens ja, man sagt jetzt, niemals nie. Ne?
Und, übrigens auch jetzt hier so nach dem Motto, ja, wir merken ja jetzt selber, wirtschaftlich ist auch schwierig.
Ja,
ne?
Ja.
Deswegen werden wir jetzt, was wollen die jetzt machen? Jetzt wollen sie einen Autogipfel wollen sie, glaube ich, machen, ne? Und einen Stahlgipfel, glaube ich.
Ein Auto, ne? Und einen Stahlgipfel.
So. Und was passiert dann? Da passiert natürlich mehr Staatswirtschaft. Also ist genau wieder das, da wird wieder irgendwie in bestimmte, für besonders freundlich, staatsfreundliche Unternehmen bekommen dann noch ein bisschen Subventionen extra. Da wird nochmal wieder ein Sondertopf aufgemacht, nochmal ein bisschen mehr Schulden. Ne? Franzosen kriegen auch was ab. Es ist alles der Weg in die Staatswirtschaft. Mit der CDU vorne dran, mit dem CDU-Kanzler. Ja, ich meine, wer denn sonst?
Ja, wenn schon, denn schon. Ne?
Ja.
Der war ja immerhin bei BlackRock.
Ja, aber.
Und was ist für so einen Großinvestor lukrativer als ein Staatsbetrieb?
Ja.
Ich wüsste nicht, dass es da irgendetwas gäbe, was noch lukrativer wäre als das. Ne? So Privatwirtschaft interessiert ja keinen. Ne?
Ja.
Wirft ja keine Rendite ab.
Insofern wird das nahtlos weitergemacht, was der größte Wirtschaftsminister aller Zeiten, Habeck, ja ganz bewusst vorangetrieben hat,
wobei
der Weg in diese Staatswirtschaft.
Wobei der Deutsche Industrie- und Handelskammertag, der hat ja jetzt, das habe ich vorhin erst gelesen, die haben ja jetzt nochmal vorgerechnet, was uns die Energiewende kosten wird, nämlich 5,4 Billionen Euro. 5,4 Billionen Euro.
Wie viel 100 neue Gaskraftwerke? Ich weiß gar nicht, es war ja wieder unglaublich.
Es ist einfach, also man ist seitens der Industrie und des Industrie- und Handelskammertages dann jetzt doch ein klein wenig, wie soll ich sagen, pikiert, ernüchtert und denkt sich so, das nimmt Formen an und das geht in eine Richtung, die eigentlich nicht mehr vertretbar ist. Und das kommt jetzt, wie gesagt, vom deutschen Industrie, also
ja,
von
da war der deutschen, auch eine erste Gewerkschaft, die gesagt hat, es ist aber langsam problematisch, ne?
Ja, aber welche war das?
Ich weiß auch nicht mehr.
Also Verdi war es nicht, Verdi sind ja Beamten, ne?
Ja,
ist ja auch egal. Nicht, aber war das nicht die IHK, das ist eine Krankenkasse, die IG Metall, kann das sein?
Die heißt ja jetzt anders, ne? Es kann sein, dass das die frühere IG Metall.
Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ja, aber man hört so, dass da jetzt auch so Stimmen laut werden, die da sagen, ist nicht so cool, ne? Ja, und man muss natürlich, ich habe dann auch jetzt wieder diese Meldung im Hinterkopf, ich glaube, letzte Woche habe ich das gelesen, Reuters sogar hat darüber berichtet, dass ja interessanterweise ExxonMobil so während der letzten Jahre permanent, dauernd einen heißen Draht zu Rosneft hatte, also den Russen. Und man ja eigentlich so die ganze Zeit so den Kontakt aufrechterhalten hat und dass mittlerweile auch Gespräche stattfinden. Ja, hier und da mal so ein Gasfeld zusammenheben und da ein Ölfeld oder so. Also man spricht über gemeinsame Projekte, um interessanterweise Europa damit zu versorgen. So, und dann denke ich immer so, also wenn sich jetzt ExxonMobil und Rosneft miteinander unterhalten, wie sie Europa versorgen können, ja, weil die wollen ja Geld verdienen, dann hat das schon so eine gewisse Energie. Dann weißt du auch, okay, die werden sich nicht darüber unterhalten, wenn sie wissen würden, dass wir jetzt hier demnächst nur noch Windkrafträder und Solarpanels haben. Denen ist schon vermutlich vor uns klar, dass sich hier die Dinge über kurz oder lang ändern werden, ne? Wie dem auch sei. Ich habe jetzt, glaube ich, nichts mehr zu sagen. Und du? Wie lange haben wir jetzt eigentlich keine Theke mehr gehabt? Das ist schon, die letzte war im Juli, ne?
Ja, stimmt, das könnte so sein.
Ich glaube, richtig, wir hatten
dann. Der August war thekenlos.
Der August war, ja, da war ich weg. Nee, der August war nicht thekenlos, für dich war er thekenlos. Wir waren ja die ganze Zeit da.
Ah, stimmt, ja.
Also die Theke,
Moment, du warst ja im Juli weg, ne?
Ich war im Juli weg.
Ja, dann haben wir noch viel länger zusammen keine Theke gehabt.
Nee, guck mal, ich war bis zum 17. Juli war ich ja noch im Büro. So, und den Donnerstag.
Seit Mitte Juli? Ja,
seit dem 18. oder seit dem 17. Juli, warte, bis zum 14. Juli ging das Afuera-Fest. So, und vor dem Afuera-Fest hatten wir ja die verschollene Dachcouch und davor hatten wir unsere.
Aber danach haben wir noch eine gemacht, glaube ich.
Wir nicht, nee. Nach dem Afuera-Fest haben wir keine, da war ich in Urlaub.
Das stimmt, das habe ich auch mit Sascha gemacht.
Das hast du mit Sascha gemacht. Also unsere letzte war dann tatsächlich irgendwann vor ziemlich genau 2 Monaten.
Wie gut, dass ich dich wiedererkannt habe.
Ja, und ich dich. Ja. Meine Damen und Herren, kommen wir zum Werbeblock. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Abonnieren Sie oder kaufen Sie unbedingt die aktuelle Ausgabe von Eigentümlich frei. Einblendung jetzt. So, und gönnen Sie sich einen lecker Wein bei Quevri Vino, unserem georgischen Weinhändler des Vertrauens. Einblendung jetzt unter dem Code Freiheit 15.
Hast du das mitgekriegt? Und Haarpflege ist auch immer ganz wichtig.
Hast du das mitgekriegt? Da hat uns der Gregor angeschrieben und es sind tatsächlich ein paar Leute in seinen Laden gekommen, die das Thekenduett gucken und dann hat man so sich miteinander unterhalten. Das finde ich auch sehr, sehr schön.
Bei georgischem Wein.
Bei georgischem Wein. Also man hat jedenfalls georgischen Wein dort bezogen. Freiheit 15 ist der Code. Dann kriegen sie 15% Rabatt auf alles. Was wolltest du? Haarpflegeprodukte.
Ist uns immer sehr wichtig.
Das ist sehr wichtig. Wir sind Haarmenschen und
Einblendung jetzt.
Einblendung jetzt. Es sind tolle Produkte, die gut riechen und die nur Leute nehmen, die auch wirklich cool sind. Und ja, Stammtisch nächste Woche, wissen Sie Bescheid. Ich habe jetzt leider noch kein Einladungsmeme, mache ich aber irgendwann demnächst, erscheint dann auf Telegram. Und dann haben wir natürlich last but not least unsere EF-Konferenz im kommenden Januar, nicht wahr? Plätze sind noch frei, ungefähr die
Hälfte. Einblendung jetzt?
Einblendung jetzt. Das wird also nach dem Afuera-Fest mit Sicherheit die größte Veranstaltung ever. Richtig gut, richtig tolle Redner, richtig tolle Beiträge und wir sind dann dabei und werden mit Ihnen ganz viel Alkohol trinken und debattieren, wie wir das so gerne machen. Ja, ja. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns eventuell morgen schon wieder beim Wochenausklang oder nächste Woche dann beim Dachtheken-Duett. Selbe Stelle, selbe Welle, Studio A in den Meerbusch-Studios. Alles Gute, bis dahin und tschüss.
Wo Sozis in der Mehrheit sind, die Freiheit immer mehr abnimmt, wo Medien lügen Tag und Nacht, bis der Balken donnernd kracht, wo Wohlstand schwindet rasend schnell, kein Licht mehr will noch scheinen hell, da braucht es einen neuen Wind, der durch die Köpfe weht geschwind. Drum schreiben wir den ganzen Tag, auf dass der Mensch erkennen mag, die Politik ist das Problem. Sie macht das Leben unbequem. Darum lies nun die Freiheitsfunken, auf dass du wirst ganz schnell betrunken vom Wunsch nach Recht und Autarkie und Reichtum auch so wie noch nie. Und bist du schon einmal dabei, fehlt nur noch eigentümlich frei. Im Heft, im Netz sind wir präsent, drum wert auch du unser Abonnent.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.